Pur der HSV, der HSV-Podcast.
Herzlich willkommen zu Pur der HSV, der HSV-Podcast, in dem wir Spieler, Trainer und Verantwortliche des Clubs zu Gast haben und sie von einer ganz privaten Seite vorstellen wollen. Präsentiert wird unser Podcast von unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was genau macht Advergy? Das müsst ihr euch in der Analogie zum Fußball im Grunde folgendermaßen vorstellen. Auf der einen Seite gibt es gute Fußballspieler. Das sind im Fall von Advergy gute, qualifizierte Fachkräfte aus der IT- oder Baubranche. Diese werden in der heutigen Arbeitswelt sehr dringend gesucht, so wie eben Fußballer mit hohen Skills. Und dann gibt es die Vereine, die diese suchen. Das sind im Fall von Advergy Unternehmen wie Startups, Konzerne oder auch mittelständische Unternehmen. Advergy ist der Manager dazwischen. Der Vermittler zwischen den Fachkräften auf der einen und den Unternehmen auf der anderen Seite. Also quasi, um im Fußball zu bleiben, der Spielerberater. Denn ab einem gewissen Level bewerben sich gute Arbeitnehmer nicht mehr selbst proaktiv beim Unternehmen, sondern warten meist auf ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen oder einem Headhunter. Die Menschen, die Advergy sucht, ticken genauso. Auf der anderen Seite unterstützt Advergy Unternehmen bei der Findung von qualifizierten Fachkräften, denn gerade in der IT- und Baubranche gibt es mehr Jobs als passende Mitarbeiter. Wenn ihr euch jetzt als Fachkraft oder als Unternehmen angesprochen fühlt, dann schaut euch die Möglichkeiten an unter advergy.de. Und nun viel Spaß mit unserem aktuellen Podcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts Pur der HSV, präsentiert von Exklusivpartner Advergy. Es ist die 28. Folge und zu dieser begrüßen euch auch dieses Mal wieder meine Wenigkeit Thomas Husmann und mir gegenüber sitzen mein geschätzter Kollege Lars Wegner. Moin Lars.
Moin Tom.
Lars, schön, dass du da bist. Erster Podcast im Jahr 2024 und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast. Er ist ein HSV-Eigengewächs, gebürtiger Hamburger, Zweikampfmaschine, lässt immer alles auf dem Platz, ist ein Publikumsliebling. Ja, die HSV-Fans wissen wahrscheinlich, von wem die Rede ist. Innenverteidiger Stefan Ambrosius. Moin Stivo, schön, dass du hier bist.
Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Stivo, bei uns im Podcast, da schauen wir auch immer, wie tickt der Mensch hinter dem Sportler. Ich habe es schon eingangs gesagt, du bist Hamburger durch und durch, Hamburger Jung, hier geboren, in Wilhelmsburg, aufgewachsen südlich der Elbe und wir wollen zum Einstieg mal so ein bisschen ja über deine Verbindung zu der Stadt sprechen. Was würdest du sagen, was bedeutet dir Hamburg?
Ja, also die Stadt Hamburg bedeutet mir alles, hier habe ich alles, meine ganzen Freunde. Meine Eltern leben noch hier, also teilweise, switchen immer zwischen Deutschland und Ghana, aber ja, also meine Geschwister sind hier, alles hier eigentlich. Also Hamburg ist Familie, Hamburg ist Zuhause.
Wie würdest du jemanden die Stadt beschreiben, der noch nie in Hamburg war und den Norden nicht kennt?
Ja, kalt auf jeden Fall, das stimmt schon, viel Wind, aber ja, aber super Menschen, so ein bisschen, ist ja so eine Millionenstadt, so ein bisschen hochnäsig, aber nichtsdestotrotz so viele schöne Ecken, kann man hier viel unternehmen und darum passt Hamburg. Also für mich die schönste Stadt in Deutschland auf jeden Fall.
Gibt's für dich was, wo du sagen würdest, das ist typisch hamburgisch?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Menschen morgens hier in Hamburg immer so negativ sind. Ich weiß nicht warum, ob das der Stress ist oder so, aber das würde ich sagen, typisch Hamburg. Das würde ich schon sagen, aber nichtsdestotrotz, coole Menschen. Ja, coole Menschen würde ich schon sagen.
Davon hast du aber nicht so viel dann angenommen, oder? So, oder bist du morgens
ja, nicht morgens, so gut drauf? Ja, morgens, was heißt nicht gut drauf, aber so morgens brauche ich erstmal meine Ruhe, ich muss klarkommen. Das bin ich und deshalb auch immer Espresso normalerweise und darum so muss erstmal reinkommen.
Mit dem Espresso startest
ja, du. Ja, genau. Und dann mitten am Tag, dann bin ich da.
Wenn du jetzt Leuten Hamburg zeigst, wenn wir jetzt über Charakter gesprochen haben, aber was für Plätze zeigst du denen? Was?
Aha. Ja, also ich bin eigentlich ich bin immer an den gleichen Orten, so Wilhelmsburg, da wo ich aufgewachsen bin, weil wie gesagt alle meine Freunde da noch leben, würde ich dann halt Wilhelmsburg empfehlen, auf jeden Fall. Und halt Alster und sowas, also die Innenstadt ist sehr schön und auch da sind auch sehr viele Menschen und das würde ich denen halt empfehlen. So, ich würde jetzt lieber, wenn ich sagen würde, mach das, da bin ich nicht der Typ für. Ich bin immer ich bin so ein Typ, so da, wo ich das schon kenne, da bin ich auch halt so. Und ja, vielleicht muss ich noch offener werden für andere Orte. Aber ja, ich glaube, damit geht's mir ganz gut.
Aber Wilhelmsburg hast du angesprochen, da bist du aufgewachsen, auch ja so in Hamburg auch eher als hartes Pflaster wahrscheinlich angesehen, aber es gibt ganz viele tolle Orte, besonderes Flair, das zeigst du dann den Leuten auch? Also das ist etwas, wo du auch sagst, so Mensch, hier, da bin ich aufgewachsen, das ist,
genau.
Das ist mein Hamburg, meine Heimat.
Genau, also auch gerade die Menschen da, also sind da viele mit Immigrationshintergrund, so viele Türken waren da, viele Ghanaer, also allgemein alles Mischmasch, auch Deutsch natürlich. Und das war schon cool, ne? So, wenn man halt bei Freunden damals zu Hause war, die zum Beispiel aus der Türkei kam, gab's mal Lahmacun oder sowas, auch verschiedene Sachen gegessen und sowas und auch viel dazu gelernt. Und das ist schon cool. So, und wie auch alle miteinander umgegangen sind, das ist immer noch richtig Familie und das habe ich schon sehr mitgenommen und das war auch eine sehr prägende Zeit für mich.
Und den Kontakt zu den Leuten und zu der Gegend hast du immer noch und hältst immer noch?
Genau. Auf jeden Fall. Also man sollte nicht vergessen, wo man herkommt. Und bei mir ist das extrem der Fall, weil es gibt auch ein Leben neben dem Fußball, also bei mir, womit ich mich auch viel ablenke und das sind halt gerade meine Freunde aus Wilhelmsburg und darum.
Ja, dann wollen wir einen dieser Freunde aus Wilhelmsburg mal hören, der hat nämlich eine Frage an dich.
Jo, Kofi José hier. Meine Frage ist, nie wieder Franzbrötchen oder nie wieder Brötchen mit Butter?
Ja, also José, mein bester Freund, kennen uns, seitdem wir 5 oder 6 sind, immer an meiner Seite, in guten und wichtiger noch, auch in den schlechten Zeiten, so richtig, nicht nur Freund, ich nenne ihn auch Bruder und es gehört auch richtig zu meiner Familie, unsere ganze Familie kennen sich, also meine Eltern, seine Eltern, alles, seine Brüder, Geschwister, meine ich. Und darum, und ja, weiß natürlich so, Brötchen Butter und Franzbrötchen, das ist eine sehr, sehr schwere Frage, die er mir da stellt, so, sehr, sehr schwer, aber denn er ohne Franzbrötchen, weil das halt ungesunder ist, so, und ich halt Sportler bin, dann würde ich, Brötchen mit Butter ist auch nicht das Gesundeste, aber ich werde dann lieber eher auf Franzbrötchen verzichten, was ich aber auch sehr ungern machen würde, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es
also da bist du auf jeden Fall auch typisch Hamburger, dass ja. Du auf Franzbrötchen stehst.
Ja, richtig. Also mit meinem Favorite auf jeden Fall.
Das normale Franzbrötchen oder
normal, nichts mit Schoko oder Streusel oder irgendwas, einfach normal, top. Ja. Also das gibt's ja auch nicht. Auch wo ich in Karlsruhe war, gab's kein Franzbrötchen und so. Dann habe ich auch mitbekommen, so dass Franzbrötchen eigentlich nur in Hamburg gibt. So, ja. War ich auch erstmal so, wow, was geht ab hier? Aber.
Wie bist du durch die Zeit gekommen? Hat dir mal einer ein Franzbrötchen geschickt, mitgebracht? Oder?
Nein.
Da gab es wirklich ein ganzes Jahr kein Franzbrötchen.
Außer wenn ich hier war. War auch manchmal gedacht, hätte ich jetzt ein Franzbrötchen. Aber ja, wie gesagt, ist auch, wenn man so mitten in der Saison ist, sollte man auf solche Sachen eher verzichten.
Und Brötchen gibt's aber dann mit Butter.
Ja, mit Butter. Also das nicht viel Tamtam. Okay. Also Brötchen mit Butter bin ich zufrieden. Nur mit Butter.
Okay. Und das ist auch immer so ein Special Sache zwischen euch.
Sprecht
ihr darüber immer, oder?
Ja, auch damals war es gibt auch richtig witzige Geschichten. So. Kann ich auch erzählen. Damals, wo wir jung waren, so Wilhelmsburg gab's immer. Also erstmal sonntags. Waren wir mal in der Kirche und sowas mit meiner Mutter und dann hat sie, weil Sonntag Franzbrötchen 50% oder 60% Rabatt war, hat sie für die ganze Woche Franzbrötchen geholt und so habe ich mir auch gedacht, Sonntag haben wir gegessen, Montag, das war aber auch mein Frühstück für die Schule und vorgewählt. Auf jeden Fall war dann so Montag, Dienstag, hat's richtig gut geschmeckt, also die Franzbrötchen, weil die halt noch frisch waren. Und dann Ende der Woche war das schon hart und so. Ich war halt klein und dachte mir, warum schmeckt das Donnerstag, Freitags und Samstag? Donnerstag, Freitag, also Mittwoch fängt schon an ein bisschen und dann Donnerstag, Freitag, Samstag schmeckt voll komisch und so. Und dann nachher, wo mein Eltern wurde, die stehen genau. Ja die ganze Zeit. Aber ja, auch vogelwild, aber wenn man so zurückblickt, ist das eine witzige Zeit. Und so, ne? Aber ja, und darum Franzbrötchen und so, und darüber haben wir halt immer geredet und Brötchen, weil ich das halt immer esse.
Ja.
Zu Frühstück auch, wenn er zum Beispiel, wenn wir zusammen sind, esse ich auch immer Brötchen mit Butter. Ja, weiß ganz genau, was ich mag, weil wir halt auch sehr viel Zeit zusammen verbringen.
Und sehr darum.
Zurückblicken ist ein gutes Stichwort. Wir wollen mal ein bisschen auf deine Kindheit blicken. Lars hat's angerissen. Wilhelmsburg heute ein Stadtteil im Wandel. Damals noch mehr ein hartes Pflaster. Besonderes Flair hast du auch schon gesagt. Viele mit Migrationshintergrund. Was sind denn so weitere Erinnerungen, die du an deine damalige Zeit dort hast?
Ja, Fußball halt. Da habe ich auch angefangen mit meinem Bruder. Also ich habe auch Fußball angefangen durch meinen Bruder, weil damals war es ja immer so, man wollte dem Bruder mal nacheifern. Egal, was der Bruder gemacht hat, das wollte man auch machen. Das habe ich auch früher angefangen. Mein Bruder ist nur 2 Jahre älter, 96er, ich bin 98er. Deshalb habe ich auch früher angefangen als die anderen, weil mein Bruder war 5 und normalerweise fängt man ja erst an mit 4 oder so. Ich habe schon mit 3 oder so angefangen und wollte auch schon mit 3 halt Fußball spielen beim Verein, aber das ist ja nicht möglich. Und dann war ich immer mit meinem Bruder und ja, und da hat es halt angefangen, dass wir dann immer zusammen auf dem Gummiplatz waren, auf dem Bolzplatz und ja. Und dann hat sich das dann entwickelt, dass halt umso älter man wird, spielt man ja auch mit anderen, mit Älteren. Und ja, das ist auch sehr, die Zeit hat mich auch sehr geprägt. So Bolzplatz einfach, habe ich auch sehr viel mitgenommen.
Hat der dich denn immer gerne mitgenommen? Älterer Bruder so?
Bolzplatz weil schon, aber andere Sachen nicht.
Andere Sachen nicht.
Wenn seine okay. Freunde Geburtstag hatten oder so, wollte ich auch immer mit. Ja, weil ich hatte ja nur ihn eigentlich, ja. So wo ich klein war. Und das wollte er nicht, aber Gummiplatz war ich immer sehr gesehen, weil er auch, glaube ich, recht schnell erkannt hat, dass ich talentiert bin und mich da auch ein bisschen, wie nennt man das, fördern wollte.
Okay.
Und ja.
Und auf dem Gummiplatz war das dann okay, oder wie ja, waren genau. Die Rollen da verteilt?
Ja, also ich war ja alles, ich war Torwart, ja. Ich war Spieler, okay. Alles und ich war immer da, wo ich gebraucht, also mich hat man gerne mitgenommen, weil ich habe mich auch nicht beschwert, wenn ich im Tor okay. War, also immer mein Bestes gegeben, sogar in jungen Alter. Und ja, darum also auch, also Wilhelmsburg ist für mich auch gleich Fußball auch, natürlich, weil ich da angefangen habe, Fußball zu spielen in den Käfigen und Gummiplätzen, ja. Und ja, darum, das würde ich sagen.
Was und im Tor hat's angefangen, sorry? Und im Tor hat's angefangen?
Nein, auch Spieler, also ich war halt alles, ne? Ja. Ich habe alles gespielt im Tor, genau wie mein Bruder war auch super im Tor. Im Tor war ich, weil ich mich eigentlich, egal welche Position ich war, immer reingehauen habe und darum war eigentlich Stopp.
Also da hast du schon die Verteidigungsskills
auf ja, also da sage ich aber offensiv. Okay. Zehner. Wenn ich das jetzt noch erzähle, lachen sie mich tot. Ja. Aber ich war Stürmer, ganz früher, auch guter Stürmer, habe auch immer Tore gemacht. Und dann ging es immer mit der Zeit immer weiter zurück. Ja.
Du hast schon gesagt, ich hatte das geprägt, das Spielen auf der Straße, so Käfig, Gummiplatz. Wie sind denn die Regeln auf der Straße gewesen? Also was hast du da noch für Erinnerungen dran?
Ja, also das Schlimme war ja, wenn du verloren hast, also das waren, sagen wir mal, 6 Mannschaften oder so, 6 Mannschaften, wenn du verloren hast, zum Beispiel das Spiel ging bis 2 Tore, musst du sofort Platz räumen. Und das war halt das Schlimmste, ich habe es gehasst. Ich wollte immer durchspielen, ich habe diese langen Pausen gehasst und wollte halt deswegen nicht verlieren. Und ja, das war auch K.O.-System. Verlierst du, bist sofort raus und das war halt so, wo ich halt diese Gier entwickelt habe, zu gewinnen. Und ja, das war halt so.
Wie wart ihr so mit deinem Bruder und Freunden? Wart ihr eine, die lange auf dem Platz dann standen?
Weil ja, also umso älter war? Ich wurde, umso länger okay. Blieb ich. Also wo ich jung war, ich habe ja auch eigentlich, also was heißt eigentlich, ich habe immer mit Älteren gespielt. Und ja, also wenn man jünger ist, so, dann verliert man halt öfter. Aber umso älter ich wurde, wurde es immer besser und besser. Und ja, und irgendwann war ich sehr lange auf dem Platz.
Ja. Wie kann man sich denn so ein Zuhause vorstellen mit 2 so verrückten Fußballjungs? Deine Mutter wahrscheinlich ausgerastet auch manchmal, oder?
Ja, auch nicht nur meine Mutter, auch Nachbarn. Ja. Auch mal die Polizei gerufen, weil wir zu laut waren, weil wir immer unten Fußball gespielt haben und dann die Nachbarn unter uns das gehört haben. Wir waren richtig laute Kinder, aber ja, meine Mutter war auch, ja, also die, die meine Mutter kennen, wissen, dass meine Mutter die liebste Frau der Welt, also sie ist mein Ein und Alles. Aber wenn sie durchdreht, was auch früher öfter der Fall war, dann dreht sie richtig durch. Und darum war es bei uns schon, war schon sehr chaotisch und sehr laut. Aber ja, wie wir okay. Afrikaner halt so sind.
Aber dann haben sie auch gespurt, wenn sie dann mal so.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja, sie hat uns, denke ich, gut erzogen und sie ist sehr stolz auf uns. Und das ist das Wichtigste.
Und die Polizei stand tatsächlich auch einmal vor der Tür dann, oder?
Ja, nicht nur einmal, schon okay, mehrmals. Mehrfach? Ja. Weil wir halt einfach zu laut waren, aber ja.
Habt ihr mal halt euch 1-gegen-1 Duelle geliefert?
Ja, oder? auch alles haben wir dann gemacht. Ja. Auch meine Mutter mal ausgerastet. Im Wohnzimmer, ganze Sofa und so zur Seite und dann war richtig was los da. Ja.
Sehr gut. Besonderes Verhältnis zu deinem Bruder, hast du schon gesagt, natürlich auch über den Fußball besonders. Und ja. Den wollen wir jetzt auch einmal.
Hi Stefan, ich bin's, Michael, dein Bruder. Erzähl mal, wie war es früher auf FIFA, wenn ich mit Arsenal gespielt habe, wer von uns besser war. Ciao, bis dann.
Ja.
Ja, dein Bruder Michael.
Ja, ja, mein Bruder. Mit ihm war es nicht immer leicht, das kann ich nur sagen. Ja, er war ein richtig guter FIFA-Spieler und bei uns war halt, wir hatten nur eine Playstation und dann war auch eigentlich immer so die gleiche Regelung. Wer gewinnt, machen wir Best of Three, so. Wer gewinnt, darf halt immer eine Stunde länger spielen. Und er hat mich immer abgezogen und ich durfte halt, es gab Tage, ich habe einfach den ganzen Tag kein FIFA gespielt und habe völlig richtig geweint, mich bei meiner Mutter beschwert, aber meint Regeln sind Regeln und sowas. Und das ist ja so, da war der Ältere, man muss ja auch das Zimmer verlassen. Wir haben uns bis zu meinem 17. Lebensjahr ein Zimmer geteilt in Würzburg. Und ja, dann muss ich auch das Zimmer verlassen und wenn er schlecht gelaunt war, dann durfte keiner ins Zimmer, egal ob ich Bock habe, FIFA zu spielen oder haben wir gar nicht diese Spiele angefangen, diese Best of Three, weil er einfach gesagt hat, raus, ist mein Zimmer und er hatte ich keine Chance, ne, wo ich war und habe ich mich immer beschwert, bis meine Mutter, sie hat wirklich alles getan für uns, bis meine Mutter auch auf die Idee gekommen ist oder wir uns das leisten konnten, eine zweite Playstation zu holen. So, und dann war es viel angenehmer, aber ja. Aber ja, das waren schon eklige Zeiten. Aber ich glaube, jeder junge Bruder muss solche Zeiten durchmachen. Und darum, also er war schon der bessere Spieler. Aber ja, jetzt seit Jahren, also jetzt hat er keine Chance mehr gegeben. Aber er spielt auch nicht mehr so oft wie ich. Aber ja, war schon eine witzige Zeit.
Jetzt hat er auch gesagt, dass er deutlich, dass er schon besser war. Ja. Hat er uns auch erzählt. Ja, so. Okay, deswegen auch die Frage. Und er hat mit FC Arsenal gespielt, hat er gesagt. Ja, war das auch ein besonderes Ding dann zwischen euch? Du bist, glaube ich, Chelsea-Fan?
Ja, ja, also mein Bruder ist richtig Arsenal-Fan, seitdem wir klein sind. Ich hatte nie einen Verein, wo ich Fan war. Ich bin Chelsea-Sympathisant, nennt man das so? Ja, ne? Ja. Chelsea, pro Chelsea bin ich, aber auch kein Fan so. So, mein Bruder ist halt richtig Arsenal-Fan, weiß alles über Arsenal, also liebt Arsenal richtig so und darum hat er auch immer Arsenal genommen bei auf FIFA und ja, darum, ja.
Also ganz viel Fußball und an der Konsole herrschen die gleichen Gesetze wie auf dem Bolzplatz, Gewinner bleibt sozusagen. Genau, wie war es sonst mit Michael? Du hast gesagt, nicht immer ganz so einfach, hattet ihr andere Hobbys gemeinsam, hat sich alles um Fußball gedreht, wie war so?
Ja, also viel um Fußball gedreht, aber mein Bruder ist komplett anders als ich. Also er ist ein sehr, sehr ruhiger Mensch. So, also ganz entspannt, kein Problem. Ich war halt immer derjenige, der die Probleme nach Hause gebracht hat, wo meine Mutter auch gedacht hat, ach, der Junge muss Fußballer werden, weil was anderes wissen wir nicht. Und bei meinem Bruder war eigentlich immer ganz klar, er ist sehr schlau, sehr fokussiert. Und ja, dass er seinen Weg, abgesehen vom Fußball, gehen wird, was er auch macht, worauf ich auch sehr stolz auf ihn bin. Also er ist der beste Bruder, den man sich wünschen kann. Und bei mir war halt, ich war vogelwild, ne. Ich war in der Schule, aber ich war nicht in der Schule. Ich war da, aber mein Kopf war nicht da, so. Und ich war auch auf sehr vielen Schulen. So, ich war auch auf sehr vielen Schulen und immer Stress gehabt und das. Und bei meinem Bruder war halt nie Stress und, ja. Und darum, also hat auch versucht, auf mich einzureden, aber ich sag's, ohne Chance. Dann hat er auch schnell gesagt, ach, lass den Jungen in Ruhe, Mama soll sich drum kümmern. Aber wie gesagt, er ist der beste Bruder, den man sich wünschen kann, weil er mir immer den Rücken frei hält und immer für mich da ist, aber auch mich nie nervt in Sachen Fußball, wenn wir zu Hause sind. Dann nervt er mich nie, fragt er mich nie wegen Fußball. Es interessiert ihn, aber er will mich halt einfach nicht so auf den Sack gehen, weil er weiß, wenn ich zu Hause bin, bin nicht ein Typ, so ich will nichts mit Fußball zu tun haben. So natürlich, wenn gute Spiele laufen, schaue ich mir Fußball an, aber ansonsten rede ich ungern über Fußball. Und ja, das weiß ich zu schätzen, dass er so tickt. Und darum, alles gut, alles top. Er wünscht mir immer nur das Beste, so er wünscht mir immer nur das Beste vom Herzen. Und das ist ja auch nicht immer gegeben, denke ich. Auch wenn Familie ist, habe ich auch andere Sachen mitbekommen. Und bei meinem Bruder ist das auf jeden Fall nicht so. Er gönnt mir alles, auch selbst er hat auch ein paar Mal bei Pauli bei den Profis mittrainiert und war auch sehr talentiert, aber er hat es halt nicht geschafft. Aber ja, wie gesagt, hat sich noch nie beschwert. Er ist auch so ein Typ, er beschwert sich nie über irgendwas. Er nimmt die Sachen immer so an, wie die sind. Und so kommt man eigentlich auch nur nach vorne. Also, das heißt eigentlich, so kommt man auch nur nach vorne. Und ja, darum, wie gesagt, ist er der beste Bruder, den ich mir wünschen kann.
Und der spielt auch immer noch bei Altona 93.
Ja, genau. Spielt da ein bisschen. Er soll das auch gut machen. Ich habe jetzt leider nicht geschafft, die Saison. Das will ich noch machen. Ein Spiel von ihnen zuzuschauen. Habe ich leider noch nicht geschafft. Aber ja, also er soll es nicht so schlecht machen. Und darum ist sehr gut.
Und du hast ja eben gesagt, ihr habt bis ihr 17 Jahre alt wart oder du zusammen auch in einem Zimmer gewohnt und genau. Das Besondere ist ja, ihr wohnt ja auch jetzt wieder zusammen.
Ja, genau, also jetzt so, er pendelt halt immer zwischen seiner Freundin und bei uns, ja. So zieht auch bald um, aber ja, jetzt ist schon was anderes, jetzt hat jeder sein Zimmer, größere Fläche, so, und darum ist schon viel verändert.
Wie muss man sich den Haushalt da vorstellen bei euch beiden?
Er macht,
Last. Er ist er dann macht, auch der er Ordentliche, der alles
er macht, so er macht alles.
Im Blick
ich
komm,
ich esse und geh wieder. So, ach, nein, ach. Er ist so wirklich, also er macht eigentlich fast alles. So. Ja, und meine Mutter ist auch noch bei uns, wenn sie hier in Deutschland ist, sie bei uns. So, und ich bin einfach nur da. Versuche nichts kaputt zu machen und, und ich denke, das passt schon. Alles so.
Du hast das eben auch schon mal so kurz ein bisschen angerissen, so, ja, du hast ein paar Probleme mit nach Hause gebracht als Kind, er war so der ruhige Typ. Wie hast du denn damals getickt? Also da war auch sehr viel Energiebündel.
Ja, ja.
Oder wie?
Auf jeden Fall, also bei mir war auch so, ich hatte viele Freunde. Mhm. Jeder hat mich, ich war irgendwie sehr beliebt durch meine Art. So, ich habe jeden respektiert. So, gerade was auch in Würzburg sehr wichtig ist, weil ich glaube, wenn man da frech durch die Gegend läuft oder eine große Klappe, dann kriegt man ein bisschen Probleme. Und darum habe ich alle respektiert. Jeder hat mich gemocht. Jeder wusste, okay, der Fußballer ist da, weil ich schon sehr früh angefangen habe, im NLZ zu spielen. Und ja, war man, also als Fußballer ist man ja immer sehr, also ist jeder gut auf dich zu sprechen. So. Und darum hat es eigentlich schon mal gepasst, dass ich sehr beliebt war. Und ja, warum bin ich stehen geblieben?
Bei der Frage nach, wie du als Typ damals warst.
Ja, genau, genau, sehr. Aber auch sehr, sehr wild, so, also ich hatte nur Fußball im Kopf, wirklich nichts anderes, hat mich auch, war auch stur, ich wollte nichts dazulernen, auch in der Schule, ich hatte keinen Bock, Hausaufgaben zu machen. So, wenn ich jetzt so nach hinten betrachte, natürlich alles schön und gut gelaufen, aber was wäre, wenn kein Fußball wäre, so, dann wäre ich schon ein bisschen kritisch, aber so, mit dem Alter kommt auch die Reife, so, denke ich. So, jetzt habe ich sehr viel dazugelernt, bin auch sehr offen für andere Sachen, lese auch Bücher oder schaue mir auch Podcasts an, manche auf YouTube und versuche auch mehr dazu zu lernen, was auch sehr wichtig ist für die Zukunft, für mich, so weil es auch ein Leben nach dem Fußball gibt und darum sollte man offen sein für alle Sachen, die kommen im Leben und versuchen, sich als Person weiterzuentwickeln. Und das habe ich jetzt mit der Zeit gelernt, was damals gar nicht der Fall ist, so weil ich auf nichts Bock hatte, ich wollte nur Fußball spielen. Aber wenn ich jetzt Kinder bekommen würde, würde ich denen das auf jeden Fall auf den Weg geben, dass sie offen sein sollen für alles. Hm. Ja.
Wie hat dich denn eigentlich, du bist ja sehr familiär aufgewachsen, genau. Auch jetzt wieder unterwegs, wie hat dich denn in der Zeit eigentlich so dieses Leihjahr beim Karlsruher SC weiterentwickelt? Also du warst ja einmal dann weg aus Hamburg.
Genau.
Hat das auch nochmal, hast du das nochmal einen großen Schritt bei dir getan?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also natürlich war das keine einfache Zeit. Also Karlsruhe war alles super, super Menschen, gutes Wetter im Süden. Besser als in Hamburg, aber die Stadt auf jeden Fall. Aber ja, zum ersten Mal raus von zu Hause ohne Mama, ohne Bruder, ohne Freunde. So, José ist sehr oft gekommen. Also mein bester Freund José ist sehr oft gekommen. Aber ja, war keine einfache Zeit, aber gerade durch solchen Zeiten lernt man am meisten. So, wenn es nicht so läuft, dann merkt man, okay, wer ist an deiner Seite? So, und da, wenn du nach Hause kommst und da ist nicht, also hier ist immer Full House in Hamburg, so. Aber dann kommst du nach Hause, auch gerade wenn du verlierst oder mehrere Spiele verlierst, wie was letztes Jahr der Fall war bei Kai, so kommst du nach Hause, denkst, oh mein Gott, so fängt man an schon, oh mein Gott, mir geht's schlecht, auch psychisch nicht gut, dann fängst du an, dich mit dir selber zu beschäftigen, woran liegt's, was kann man machen, so mental, wie kann man dich auf eine mentale Ebene bringen, dass du besser performst und dann fängst du an, dich mit dir selbst zu beschäftigen, was hier in Hamburg nicht der Fall war und durch diese Phase habe ich so viel gelernt und da ist mir auch klar geworden, so Hauptsache soll es mental gut gehen, egal wie es Fußball ist, so selbst auch wenn es nicht der Fußball ist, wenn es dir mental so schlecht geht, dass es nicht der Fußball ist, dann ist Fußball anscheinend nicht das Richtige und das hat mir so die Lockerheit gegeben zu sagen, ach, genieß einfach das Fußballspielen und was kommt, kommt und so, das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist 100% geben und wenn es nicht reicht, deine 100%, ja, dann kannst du auch nicht mehr machen, als zu trainieren und den Rest wird man dann sehen. Und das hat mich schon, also das Jahr hat mich sehr, sehr geholfen und mich auch als Mensch sehr, sehr weiterentwickelt. Und ja, darauf kann ich stolz sein. Das war auch nicht immer der Fall, dass ich stolz auf mich. Ich bin ein sehr, 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 sehr selbstkritischer Mensch. Und so jetzt auch durch die Karlsruhe-Zeit habe ich gelernt, auch stolz auf mich selber zu sein. Und das ist schon gut, wenn man selbstbewusst und auch stolz auf sich sein kann. Und ich glaube, das hat alles das Jahr in Karlsruhe gezeigt. Und dafür bin ich auch Karlsruhe immer wichtig. Die Trainer, alles, der ganze Staff, der da ist, dass sie mich so angenommen haben, wie ich als Mensch war. Und werde ihnen für immer dankbar sein.
Wie hast du das im Detail geschafft, da rauszukommen? Zu dem Satz zu kommen, ich bin stolz auf mich?
Ja, so, weil ich gemerkt habe, okay, das war eine schwere Phase und ich bin stärker zurückgekommen. So, dass ich sage, ich bin stärker zurückgekommen. So, allein das macht mich schon stolz, weil das habe ich davor noch nie gesagt. Ja, und anhand solcher Sachen habe ich halt gesagt, okay, ich bin stolz auf mich, weil ich wirklich sagen kann, ich habe was geschafft, so die ganze schwere Zeit halt, ja, dadurch zu lernen, so und stärker zurückzukommen.
Aber hast du die Sachen nur mit dir selbst ausgemacht oder auch da versucht, bewusst irgendwie dann den Kontakt wieder zu deinen Wurzeln zu suchen, zu den Kumpels?
Ja, meine Freunde, mit denen habe ich auch sehr viel geredet. Und natürlich auch der Glaube. Also ich bin ein sehr gläubiger Mensch, auch wenn es nicht immer perfekt ist, was ich mache, aber so, ja, also ich bin völlig im Glauben drin. Und das ist auch so ein Ding, wo ich sage, ach, der Herr hat doch schon Pläne für uns. Und wie gesagt, mehr als alles geben kann ich auch nicht machen. Und der Rest entscheidet der Herr. Und das ist auch das, wo ich fest dran glaube. Und meine ganze Familie. Und ja, wir werden schon belohnt, so wenn wir uns einfach an Gottes Plan halten. Und da bin ich auch fest überzeugt. Und das macht mich auch lockerer. Und ja.
Wie äußert sich das im Tagtäglichen? Ist ja bekannt, dass du sehr gläubiger Christ bist, aber betest du auch viel? Dann?
Ja, ich bete sehr viel. Ich bete sehr viel. Ich mag es auch eigentlich nicht so, darüber zu reden, so, weil das nur eine Sache, die ich mit mir selber auch ausmache. So, ich will jetzt auch nicht immer irgendwo hingehen und sagen, ich bin der Gläubigste, ich mache das, das. Nein, ich mache meine Sachen. Ich bin, also was auch jeder weiß, ich bin Christ, gläubiger Christ und der hat schon Pläne für mich und ist auch mein Schutzschild und das ist das Wichtigste und ich weiß, dass ich nie alleine bin, immer mit dem Herrn bin und das beruhigt mich und damit bin ich auch fein.
Ja, sehr schön, dass du da dieses Tool hast, dieses Mindset, was dir hilft. Jetzt haben wir schon einen ziemlichen Ausflug gemacht zu deiner letzten Station, die Leihe zum KSC. Lass uns nochmal ein bisschen darauf zurückblicken. Deine Wurzeln liegen auf der Straße beim Fußballspielen, aber dann ging es ja relativ früh auch in den Verein, hast du auch schon angerissen. Genau. Einigkeit Wilhelmsburg, SV Wilhelmsburg und dann FC St. Pauli. Ja. Wie sind so deine Erinnerungen daran? Wer hat dich damals beim Fußball angemeldet? Wie hast du so die Schritte gemacht durch die ersten Vereine, bis man halt dann, ich glaube, mit 19 Jahren zum FC St. Pauli gekommen ist?
Ja, mein Vater war richtiger Fußballfan, hat auch selber gespielt. Also wenn man ihn fragt, war er der Beste auf der Welt. Wenn man ihn fragt, war er der Beste auf der Welt, auch Zehner, alles. Also er war schon richtig, er hat uns auch, also ohne unseren Vater waren wir auch nicht da, wo wir sind. Also gerade ich wäre ich nicht da, wo ich bin, weil er ist immer Taxi gefahren und dann Nachtschicht und dann morgens nochmal mich zum Spiel gefahren und so. Dafür bin ich auch immer dankbar. Haben auch immer noch Top-Verhältnis. Und ja, mein Vater war halt richtig dran, so natürlich durch meinen Bruder, so, aber auch mein Vater hat uns dann, hat alles gemacht. Meine Mutter und mein Vater. Meine Mutter hat uns angemeldet, aber mein Vater war halt immer, gib Gas, mach das, ab und zu streng. Aber ja, mein Vater war sehr hinterher und ja.
Und dann ging es auch für dich, also wie war der Ausgleich? Also du hast dann richtig im Grunde professionell Fußball gespielt.
Genau.
Wie waren die Schritte dann? Ging das so richtig erst los mit dem Wechsel zu St. Pauli?
Ja, ja. Für dich im Kopf, was viele nicht wissen, ich war ja auch nochmal bei HSV 2, so, das weiß keiner eigentlich, glaube ich, nur meine Ängsten. Es war totaler Flop, weil ich war bei SV Wilhelmsburg mit Khaled Mosen. Er hat auch mal hier beim HSV gespielt, auch ein sehr, 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 sehr guter Freund von mir. Durch ihn bin ich eigentlich richtig zum HSV gekommen. Durch ihn und Vitali Janet sagt, glaube ich, jeden was, spielt in der Premier League bei Brentford. Durch Khaled und Vitali Janet, also waren richtig Freunde, mit Khaled länger, auch mit ihnen habe ich in Wilhelmsburg gespielt, wo wir 8 Jahre und sowas waren. Und auch José Balde, also José, mein bester Freund. So, wir waren so halt richtig gut bei SV. Einigkeit habe ich angefangen und dann durch komische Sachen bin ich zu SV Wilhelmsburg, weil auch SV Wilhelmsburg die bessere Mannschaft war und ich halt auch enger mit Khaled und José war, also war oder bin. Und dadurch bin ich auch erst zu SV Winsburg gekommen, haben richtig gut, alles top. Also richtig gut. Und hatten auch Angebot von St. Pauli und HSV in den jungen Jahren. Und ja, okay, dann dachte ich, hab HSV immer so größter Verein hier in Hamburg, wollte das immer machen. Und dann dachte ich, okay, cool. Und dann bin ich da zum Training. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich hatte keine Ahnung mit meiner Mutter. Und da habe ich schon gedacht, das sind gar nicht diese HSV, gegen die wir gespielt haben. So irgendwas komisch hier. So habe ich da mittrainiert und ich wollte halt unbedingt bei HSV spielen. Habe ich trainiert damit und so. Und dann hatten wir Spiel irgendwann. Habe ich da einen Monat trainiert erstmal. Und dann haben die, okay, spielt da und dann. Normalerweise war bei HSV, bei den Trikots immer Arriba, so in der Jugend. Aber bei dem war Blockhaus. Dann dachte ich, So irgendwas ist komisch. Dann haben wir auch angefangen zu spielen und dann waren die gar nicht gut. Dann habe ich das so 2-3 Monate und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht. Und da hat mir auch jemand so, hab ich noch einen Kollegen, hat er gegen uns gespielt, HSV 2, meinte, haha, du spielst bei HSV 2 und so. Dann haben wir, So irgendwas, aber ich hatte keine Ahnung. Dann, nach 2-3 Monaten, so ohne jemandem was zu sagen, dass ich mal da gespielt habe, bin ich sofort wieder raus. Meine, ihr seid nicht HSV. Ja. Dieser HSV Blockhaus. Und dann bin ich weggegangen. Ihr seid HSV Blockhaus, dann muss ich weg und dann bin ich direkt zu St. Pauli, einem Probetrainer so, aber die kannten mich halt schon. Direkt Pauli und dann hat es halt richtig angefangen, war ich halt auch 3 Jahre, glaube ich, bei FC St. Pauli. War auch richtig cool, so halt Turniere in Bremen oder sowas gehabt gegen Inter Mailand oder so. Sofort ging's, wirklich sofort ging's los und hat mich auch. Also,
beim HSV war es dann im Grunde nicht das Leistungszentrum.
Nein, Breitensport. Ja, genau. Breitensport. Katastrophe. Breitensport war ich denn da. Aber ja, wie gesagt, nach 2-3 Monaten Abgang gemacht. Okay.
Bist du da nicht richtig aufgefallen dann mit deinen
Fähigkeiten
und so? Mit deinen Leistungen dann da total aufgefallen auch?
Ja, aber da waren noch zwei sehr gute Spieler. Gut, okay. Die sind auch, glaube ich, danach direkt zu, also ein paar Monate später zu richtiger HSV Arriba. Ja. Arriba HSV gewechselt habe ich. Und ja, so und darum, aber ach, war nichts. Direkt zu St. Pauli und da hat es halt richtig angefangen. Ne? So, auch alle gut eigentlich. So natürlich gab es, also ja, eigentlich alle gut. Und hat auch richtig Spaß gemacht beim Training und sowas. Und halt auch richtig geile Spiele gehabt gegen Werder Bremen, Inter Mailand, bam, bam. Und ja, da hat es halt dann richtig angefangen. Da habe ich gemerkt, okay, so, das bringt Spaß. Aber natürlich musst du Gas geben, weil da hat es auch angefangen. Natürlich, Ende der Saison wurden Spieler aussortiert. Mhm. Ne? Das war auch sehr traurig, so schon kleine Kinder in diesem Alter zu sagen, es wird nichts. So, natürlich. So, und gerade wenn du in dieser Situation bist, gerade, denkst du so, scheiße, deine Welt bricht zusammen oder die Welt bricht zusammen. So und allein.
Hattest du solche Situationen,
also nicht bei St. Pauli oder so, aber Hamburger Auswahl war ja. Das so ein Fall. Aber komme ich später zurück, war ich seit St. Pauli und da habe ich schon gemerkt, okay, so, du musst schon Gas geben. Also du kannst jetzt nicht immer nur chillen und Wichi-Wachi machen. Nein, du musst schon Gas geben, damit du an der Sonne nicht rausfliegst, weißt du. Und da fängt schon an, so, Gott sei Dank war ich in diesem jungen Alter sehr talentiert, dass es keine Frage war. Aber trotzdem war das schon ein bisschen okay, wow. So. Und ja, und dann mit der Zeit wurde halt, umso höher es geht, umso mehr Druck verspürt man so. Und ja, ob ich das wieder so machen würde, mit meinem jetzigen Kopf, weiß ich nicht, so früh in Leistungszentrum gehen und so. Also, weil das war keine leichte Zeit, auch weil die Schule sehr darin gelitten hat. So, weil ich, wie gesagt, ich mit 10 Jahren bin ich mit der S3 durch ganz Hamburg gefahren und das war auch nicht schön. So, weil meine Eltern halt keine Zeit hatten, nur am Wochenende. So, wenn du halt durch Reeperbahn und sowas fährst, so weiß schon jeder, aber auch schon schlechte Erinnerungen. So, wo halt so richtig komische Leute in deinen Zug kommen und du als kleiner, süßer Schwarze komisch angesprochen wirst und so, ist nicht das Beste. Würde ich halt auch niemanden empfehlen eigentlich, so. Aber ja, nichtsdestotrotz, so, das ist halt eine Zeit, die ich durchgemacht habe und ja. Und dann hat es schon angefangen. Nach 3 Jahren bin ich halt zum HSV durch, halt Khaled und Vitali. Ja, aber die waren auch besser. Das war auch so, haben gespielt. St. Pauli gegen, in der C-Verbandsliga, St. Pauli gegen HSV haben 6-1 verloren. 6 und da war mir klar, okay, ich gehe zum HSV, egal. Und dann Herr Petrowski, so, der halt auch sehr, sehr lange hier Trainer war, hat mich auch geholt. Ja. Den ich auch sehr, sehr dankbar immer sein werde. Wir sind auch im Austausch. Ist auch eine coole Sache. Ist zum Beispiel bei Darmstadt halt auch in der U19 und hat auch mein Spiel geguckt, wo wir jetzt zum Beispiel mit Karlsruhe oder so, wo er auch sagt, ich bin sehr stolz auf dich, Stefan. Und sowas sowas freut mich halt sehr, weil er mich sehr, sehr lange verfolgt hat in der Jugend. Ja, sehr lange mein Trainer war und ja, sehr streng war. Gibt's auch sehr viele witzige Geschichten mit ihm, weil so jetzt könnte man darüber lachen, aber damals ja. Hatte ich auch, war bei Pauli war immer alles lockerer und ja, ein bisschen, aber HSV ist halt richtig so strukturiert und Training und das richtig, also viel professioneller als beim St. Pauli, ist ja auch kein Geheimnis. Und da war halt Petroski und das war so, Herr Petroski, bei St. Pauli hast du den Trainer nochmal geduzt und sowas, aber richtig Autoritätsperson, so wo ich, weil ich bin sowieso, und damals war es viel schlimmer, so eine Person lässt sich, so wird schnell nervös und so, so damals war es jetzt nicht mehr, war schon, dann steht er da und immer sauer, guckt sauer, so natürlich, so wollte uns auch bestimmt erziehen und so. Aber ja, war immer sauer und auch viel geschrien. Aber wir waren halt eine sehr, sehr richtig gute Mannschaft. So, wenn ich jetzt zurückblicke, mit denen ich es gespielt habe, Elmedin, Dimirovic, Augsburg, Kapitän, Mats Köhlert in Holland, Vitali Janet, so, also haben schon ein paar geschafft da, ne? So, ich, also und so 4, 5 in einem Jahrgang zu haben, ist schon krass. Und darum sage ich so, hat sich dann im Endeffekt alles gelohnt.
Und Daniel Petroski, der jetzt in Darmstadt U19-Trainer ist, der hat dich damals auch direkt angerufen?
Ja, genau. Also ich war mit ihm im Austausch und hat gesagt, wir wollen dich hier haben. So, ich wusste, dass ich, also die allen, das ist ja kein Geheimnis, alle waren ja talentierter als ich, ne? So, die hatten so, wenn du den anspielst, den Erstkontakt, das, so die richtige HSV-Spieler, so damals habe ich das gesehen. Und ich war halt nur so bumm, 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 so die Absicherung für alle. So und da meinte er so, wir brauchen dich wegen deiner Mentalität, so, weißt du, so. Okay. So jetzt einfach nur abräumen, so ein Spieler, wie du es bist, fehlt uns und ja. Und dann, ja, bin ich gekommen und habe auch sehr viel dazugelernt, gerade fußballerisch, so. Und hab mich halt immer reingehauen, wie ich halt bin, ne. So, und waren wir sehr erfolgreich, U15 Regionalliga, sofort erste Saison gewonnen, Nike Cup dann noch gespielt, richtig großes Turnier, so, U15. Zweiter Platz geworden, 1-0 ausgeschieden in Dortmund. Das waren schon coole Erlebnisse und ja, und dann U16 genau das gleiche wieder gewonnen. Also die 2 Jahre mit der Petroski und worauf ich immer noch sehr stolz bin, obwohl das eigentlich nur U15, U16, aber bin ich sehr stolz drauf und mit den Jungs, also mit ein paar von denen bin ich halt noch im Austausch. Oder das sind wirklich meine Freunde, wie Khaled oder Vitali oder Medo, also Elmedin, Mats Köhler. Und ja, das war eine geile Zeit und aber da hat man auch schon gemerkt, okay, der Druck steigt, der Druck steigt. Und ja, umso größer, umso höher es geht, umso mehr Druck, ne? Und ja.
Dann wollen wir Herrn Petroski mal hören.
Ach.
Ja, hallo, Stefan. Freut mich, dass ich dir eine Frage stellen kann beim Podcast. Mich würde mal interessieren, ob du immer noch so viele No-Look-Pässe spielst, wie damals in der U16, oder ob dir dein Trainer das auch verboten hat. Alles Gute.
Ja.
Das scheint einer der Insider zwischen euch gewesen zu sein.
Ja, er ist immer noch Insider. Egal, welche Mannschaft ich bin, ist das so Stefan Neuluk. Immer noch. So auch jetzt mit Trainer Tim, also Tim Walter. Ja. Auch erstes Training, wo ich nach meinem Kreuzbandriss vor Karlsruhe, vor Leih, so war ich so in meinem Film gespielt, hatte richtig Spaß, fange ich an mit Neuluk, aber kam an. Und dann Trainer sofort ausgerastet, spiel vernünftig, spiel da. Aber das hatte ich immer, so weißt du, auch so, wo ich auch am Anfang bei den Profis, bei Gisdol, hatte ich mal ein Testspiel, auch gegen eine unterklassige Mannschaft, haben wir auch so 13-0 wurde ich eingewechselt und so, das ist nicht, weil ich cool sein will, sondern ich habe das Gefühl, so bekomme ich mehr Druck, so beim Passspiel. Und dann sagt Gisdol auch, hey, weiß nicht mal, ob er meinen Namen kannte, aber hey, spiel vernünftig, klar. Das ist so immer was ich in mir drin habe, so, das ist schwer für mich auszustellen, aber ja, weil das ist auch so ein Thema, so damals noch Jugend, war man noch wilder noch im Kopf, habe ich das sehr oft gemacht und so.
Auf dem Gummiplatz war das wahrscheinlich das Größte, oder?
Ja, aber wie gesagt, das war halt nicht, um cool zu sein, sondern einfach so, damit ich mehr Druck, so, mehr Druck und Pass bekomme. Aber ja, wie gesagt, habe ich auch Ärger bekommen, natürlich, so. Und ja. Ja, Petroski, ich mache das ab und zu immer noch, aber nicht mehr so oft wie früher.
Okay. Und wie hast du solche Sachen von Herrn Petroski angenommen? Also wenn es darum ging, so, oh ja, fußballerisch, höre ich natürlich auf alles, was die sagen. Also da warst du dann komplett nicht der Wilde, sondern
ja, also,
hast es angenommen?
Ja, genau. Also bei mir ist das immer so. Also ich natürlich, also mit der Zeit habe ich das auch gelernt, ich war nicht so kritikfähig. So ab und zu gab es Phasen, ich dachte, ach, jeder ist gegen mich oder so. Aber was ich auch oft betone, so jeder Trainer will die bestmögliche Mannschaft aufstellen und die bestmöglichen Spieler haben. Und wenn du spielst oder wenn ihr selbst wenn du nicht spielst, der Trainer versucht dich halt zu verbessern, damit du irgendwann dahin kommst, dass du spielst, weil du ja Bestandteil der Mannschaft bist. Und jeder, der im Team ist und wo der Trainer auf dich einredet, versucht dich als Spieler besser zu machen, weil wenn du nicht im Team wärst, dann hätte er gar nicht die Möglichkeit, auf dich einzureden. Und darum so soll man das Bestmögliche nutzen und auf die Trainer hören. Denn wie gesagt, im Endeffekt hat jeder das Ziel, am Wochenende 3 Punkte zu holen. Und solange du Bestandteil der Mannschaft bist, so sollst du alles machen, was der Trainer, natürlich nicht alles, aber ja, so gerade auf dem Fußballplatz, ne, ja, sollst du das annehmen, was der Trainer, denn nicht umsonst ist der Trainer.
Das heißt, diesen Spruch, von jedem Trainer habe ich was mitgenommen, das zählt bei dir auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und bei aller Gefolgschaft, was so dann die Spielprinzipien des Trainers angeht, kommt da ja auch so ein bisschen raus, so den, du hast es ein bisschen im Blut, also den Stefan vom Straßenfußball, der ja, man No-Look-Pass einstreut, weil er sich darin wohlfühlt, den kriegt man auch nicht ganz raus.
Ja, genau. Also, ja, nur bei No-Look-Pass. Tricks war ich auch nicht. Aber so No-Look-Pass oder so, ja.
Aber lass uns da einmal drauf eingehen, weil du wurdest ja dann auch wegen deiner Mentalität unter anderem von Herrn Petrowski geholt. Warst du zu dem Zeitpunkt dann auch schon fester Verteidiger? Also wann ja, ist das passiert? Weil du ja, hast vorhin erzählt,
genau, ich war bei St. Pauli hat es angefangen. Mhm. Aber erstmal, bei St. Pauli habe ich auf jeder Position gespielt. Sturm habe ich immer. Sturm, Außen, Zehner, sogar Sechser, aber es war nichts. Da war schon so, in der U14 war so eine, oder nein, U13 war so eine Zeit, boah, da war ich nicht mehr gut für vorne. Man muss auch ehrlich sein, so ich war gut, aber es hat, wenn 11 gegen 11 wirklich so Spiel war, hat es nicht gereicht, was ich da vorne abgeliefert habe, weil ich hatte keine, ich war nicht schnell, ich war immer sehr breit und sowas, aber ich war nicht schnell, ich hatte nicht die nötige Technik, vorm Tor war ich nicht gut. So. Und dann war schon, so der Stefan ist ja wirklich noch so gut und so. Und dann ging es immer so, während der Saison immer weiter ein bisschen nach hinten. So, okay, wo kann man ihn gebrauchen? Bam, bam. Und dann hatten wir mal ein Turnier mit Kemal, ist auch ein Trainer, den ich damals hatte, der mich halt zum Verteidiger gemacht hat. Aber hatten wir ein, ich glaube, das war sogar erstmal Hallenturnier, glaube ich, Hallenturnier. Und dann waren wir schlecht, unsere Mannschaft. Da meinte ich, ach, wie verteidigen denn und so. Da hat der Trainer mich schon, glaube ich, so komisch angeguckt, meinte ich, ja, ich kann nicht mal verteidigen. Dann war ich down, war richtig aggressiv, so, natürlich hat nicht vieles geklappt, so, aber ich war nicht aggressiv am Mann und so, und dann hat er gesagt, okay, ab heute bist du Verteidiger und dann hat's angefangen und dann habe ich mich auch sehr entwickelt. Natürlich viele taktische Fehler, so mit rausschieben, muss ich mir auch immer anhören, so, wir spielen nicht ohne Libero, so, weil ich war zu faul, um rauszurücken, was sehr lang bei mir der Fall war. Ich auch sehr oft von Trainer angeschrieben wurde, wir spielen, auch Petrowski meinte immer so, muss rausschieben, wir spielen nicht mit Libero. Und das war halt auch so eine Sache, wo ich einfach zu faul war, um rauszuschieben. Aber jetzt ist immer noch so, wo man, muss ich immer noch so drauf achten. Aber ja, das war so eine Zeit, so, wo ich gesagt habe, okay, Verteidigung bin ich besser aufgehoben, habe ich wenigstens was zu tun. So, ich kann die Stürmer ein bisschen so aggressiv ran und so, auch meine Wut ein bisschen an die Stürmer rauslassen und so. Und weil vorne werde ich ja nicht mehr gebraucht. Ich sehe mich auch nicht mehr so Stürmer oder so, das reicht einfach nicht mehr. Und hier kann es irgendwie noch klappen, so mit das, was ich vorhabe, Fußballprofi zu werden. Und aber ja, alles schön gut, aber mein Vater war halt dann richtig sauer. Du bist kein Verteidiger, du bist Stürmer, du musst Tore schießen, weil es in der Jugend ja immer gut geklappt hat. Aber dann war es auch, hatte er jahrelang damit zu kämpfen. Ja, wenn du Verteidigung spielst und die kassiert ein Tor, bist du immer schuld oder wenn, weißt du, das ist ja so, die Eltern haben ja immer Angst vor sowas. Und jetzt sag mal, nein, ich muss mit deinem Trainer reden. Aber mein Vater hat nie reingeschrien in den Spiel, ne? Meint nur zu Hause, nein, ich muss mit deinem Trainer reden. Du bist kein Verteidiger. Und dann kommt meine Mutter auf und da seid ihr ja gar keine Ahnung, aber was mein Vater, Fußball war, sie dachte so, mein Vater ist Guardiola und was mein Vater sagt, das stimmt. Ja, wir müssen mit dem Trainer reden und ja, dann war es auch ein bisschen wild, aber wie gesagt, ja. Jetzt lachen wir alle darüber, ne? So, aber, und dann ging's immer weiter nach hinten und dann, immer war ich Innenverteidiger. So, obwohl ich auch nie der Größte war oder so, aber wie gesagt, so, ich habe das irgendwie mal geschafft. Jetzt auch noch.
Also hast du denn in den Gesprächen dann dagegen gehalten? Weil wir haben ja eben rausgehört, du warst clever genug, um zu erkennen, okay, vorne reicht nicht mehr, hinten ist mein Platz und dann scheinst du ja auch direkt eine große Leidenschaft mitzubringen fürs Verteidigen.
Ja, so, meinen Sie gegen meinen Vater? Also meinst du gegen meinen Vater? Ja. Nein, ja. Nein, keine Chance.
Okay.
Keine Chance, weil mit ihm.
Hast du mal geschluckt dann, oder?
Ja, meinst du, ja, Papa, du weißt Trainer und so. Ja, musst Mannschaft wechseln, bist kein Verteidiger. Ja, Papa, egal und so. Wir gucken. Muss ich mal bei Laune halten. So, ne? Bis er irgendwann erkannt hat, so, boah, Kess, er gibt gar keine Chance. Und dann war dann halt so, Pauli wollte halt nie, dass ich Verteidigung spiele. Und dann hat ich halt angerufen von HSV und er wusste HSV. Also auf meinen Vater habe ich immer gehört und so, wusste, okay, bis ihn gesagt, ich gehe zu HSV, Papa, ich will zu HSV gehen. Meinte er, nein, die sind alle zu gut, du sollst vorne spielen, da sind zu viele gute vorne. Weil bei HSV war ja richtig so professionell, so die kamen mit 22, die waren 13 Jahre oder so, ich bin ja mit 13 oder 12 zum HSV gewechselt. Und die kamen schon mit 22 Mann-Kader so, weißt du, und bei Pauli war so, du hast so die 14, davon sind 8 Ausländer, davon 6 so, und das war so 14 Spieler, aber hast auch so, alle so deutsch und professionell sahen die aus, so stutzen, alles einheitlich immer, und 22 Spieler, und mein Vater hat mich halt nicht da gesehen. Er meinte, ich weiß nicht, wo du spielen willst, so, alle so gut, so, wo spielst du, so, geh da nicht hin, so, du wirst auf der Bank sitzen, dann komme ich nicht mehr zu den Spielen. Dann hatten wir auch Diskussionen, dann mach ich, aber Papa, ich werde das schon schaffen. Und so, nein, du schaffst es nicht. So, da wärst du kein Profi, die sind zu gut. Bei Pauli wärst du Profi. Dann meinte ich, nein, ich muss da hin und so, dies, das. Und dann haben wir immer gewonnen, aber ich war halt Außenverteidiger, so, ne. So, ich hab Linksverteidiger gespielt, ich war nicht schnell. Ich hab viel trainiert halt auch mit Herr Schmidt. Sebastian Schmidt ist jetzt auch hier tätig in der Jugend. Sehr viel Flanken trainiert, mit linken Fuß sogar, weil Rechtsverteidiger war auch zu gut, Jonas Behunnig. Hat da gespielt, war richtig talentiert, richtig guter Restverteidiger. Und da, so, bei mir war egal, ich muss bei HSV irgendwie spielen. So. Und der Trainer hat mich auch irgendwie gebraucht, so, weil, wie gesagt, so, ich habe gekämpft, hab mich, egal, was reingeschmissen und das hat halt gefehlt, so. Die anderen haben schön gemacht mit Ball, Dichi Dachi. So, hatten wir immer den Ball und so. Aber meine Aufgabe war nur, meine Seite zu machen und von A nach B spielen, so. Und ich denke, so habe ich der Mannschaft auch irgendwie geholfen, ne. Weil ich mich, vielleicht haben die anderen Spieler mich angeschaut, haben gesagt, okay, guck mal, seine Einstellung, so wollen wir, so, und dann gehen wir auch mit der gleichen Einstellung ins Spiel und das hat sehr geholfen und ja, wie gesagt, dann hat mein Vater es auch akzeptiert, weil wir halt immer gewonnen haben, 5-1, 6-1 in der Regionalliga, ne, so gegen Bremen 4-0 oder, hat er irgendwann auch gesagt, ach, weißt du was, es läuft so gut, halt die Klappe und so, aber HSV spielt er und das ist das Wichtigste, ne? Und dann hat es das auch so ein bisschen gelegt, dass er das akzeptiert hat, ne, dass ich in der Verteidigung spiele und dann umso höher es ging, wurde das alles professioneller. Mhm. Und dann haben halt auch mehr die Trainer und ich wurde halt auch erwachsener und hab halt gesagt, hey Papa, jetzt reiß. Jetzt habe ich schon Menschen oder Trainer, die für mich da sind und du hast nicht so viel Ahnung. Leider, so durch die Erfahrung habe ich so, natürlich, du willst das Beste, aber ja, so wirklich Fußball hat er keinen. Und dann hat er auch akzeptiert und dann war auch Schluss mit dem Thema.
Aber es gibt ja auch immer mehr Sachen, die man in ein Team einbringen kann, was durchweg alle Jugendtrainer, die du hattest, auch uns bestätigt haben. Und ein von denen, der dich auch schon vor dem HSV noch begleitet hat, den wollen wir jetzt nochmal hören.
Hallo Stefan, Mike Peters hier. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht's gut. Das ist immer das Wichtigste. Ich habe gehört, dass du im Podcast bist und natürlich wollte ich dir auch gerne eine Frage stellen. Ich erinnere mich gerne an unsere gemeinsame Zeit zurück, gerade die Pauli-Zeit. Und wann immer ich daran zurückdenke, sehe ich diesen kleinen verspielten Jungen vor mir, der immer positiv war, der alles, was er getan hat, mit einem Lächeln getan hat und unbewusst sehr, sehr viele von uns da damit auch mitgenommen hat. Ne? Und somit wäre meine Frage an dich, beziehungsweise meine Fragen, wie hast du es geschafft, trotz all der Rückschläge immer eine positive Ausstrahlung und Leichtigkeit zu behalten? Gab es Momente, wo du am liebsten mal aufgegeben hättest? Und was würdest du jungen Talenten raten, die in ähnliche Situationen wie schwierigen Verletzungen etc. geraten? Das würde mich interessieren. Ich wünsche dir für deine Zukunft weiterhin alles, alles Gute. Dadurch, dass ich eine Jahreskarte vom HSV habe, sehe ich dich auch sehr, sehr häufig und ich freue mich jedes Mal, dich auf dem Platz zu sehen. Ganz liebe Grüße.
Ja, Mike Peters, das ist die Zeit, wo ich halt frisch zu St. Pauli gewechselt bin mit, die ich fast schon erwähnt habe, mit Spiele gegen Inter Mailand. Das war halt auch mit Mike Peters, der mich halt auch zu St. Pauli geholt hat. Und wie gesagt, das war eine sehr coole Zeit, ich war auch einfach glücklich, bei St. Pauli zu sein und diese Erfahrung zu sammeln und es war auch cool, er war auch sehr, sehr jung Und ja, war schon eine coole Zeit, war noch eine gute Mannschaft, hat eine gute Truppe. Und ja, bin auch natürlich sehr dankbar, so, dass er mich damals zu St. Pauli geholt hat. Und für die coole Zeit auf jeden Fall, auch mit ihm, weil er auch sehr witzig ist und ein, oder war auch vor allem, das ist schon sehr, sehr lange her. Ich weiß nicht, ob er noch so witzig ist, so den Kontakt haben wir leider nicht. Aber ja, zu der Frage, natürlich war das nicht immer einfach, also war sehr, sehr schwer, aber hat mich auch als stärkere Person halt gemacht, weil ich so natürlich, wenn du anfängst, Profi zu werden und wenn alles gut läuft, hast du sehr viele Freunde, will jeder was von dir, bist überall sehr gern gesehen, aber wenn es nicht läuft, wie Kreuzbandriss, wo du ein Jahr nicht spielst, wo du nicht mal weißt, du selber nicht mal weißt, wo deine Zukunft hingeht, da siehst du halt, wer deine wirklichen Freunde sind, wen du was, ja, an wen du, wie nennt man das, an denen du was liegst.
Oder? An denen dir was liegt.
An denen dir was liegt, Deutsch ist schwer. Ja, auf jeden Fall, wen du wichtig bist. Und ja, das war halt der Fall bei mir, so, wo ich gesagt habe, okay, wer sind meine wirklichen Freunde? Und,
also, wer ist noch richtig da?
Ja, wer ist noch richtig da?
Manche für mich, sich dann nie mehr hingemeldet.
Genau, auf wen kann ich mich verlassen? Mit wem gehe ich durch dick und dünn? Und ja, das war so eine Zeit. Und natürlich hast du dann Fokus auf andere Sachen. So, du achtest mehr auf deinen Körper, ja, auf deine Ernährung, auf sowas halt. Lernst auch viel. Ich habe meinen Körper, also davor hatte ich gar keine Ahnung. Jetzt kenne ich meinen Körper in- und auswendig. Und das war auch so eine Zeit, härter zu trainieren. So, das von nichts bekommt man auch nichts, so. Und das ist halt auch wiederum cool, so die Erfahrung zu machen. Weil sowas macht dich halt auch stärker. Und das würde ich auch halt jeden jungen Spieler mitgeben, so halt nicht aufzugeben, hart an sich zu arbeiten. Denn wenn du 100% gibst, egal in welcher Hinsicht, ob es denn mit dem Fußball klappt oder nicht, allein für den Kopf ist das sehr wichtig, so zu sagen, okay, ich habe für irgendwas gekämpft. So, sei es nicht Fußball, vielleicht wird es auch kein Fußball, aber okay, allein die Einstellung zu haben, ich habe auf Sachen verzichtet, damit ich hart arbeiten kann oder damit ich belohnt werde. So, das ist halt eine Einstellung fürs Leben. Denn egal, wo du bist, egal, was du machst, du musst immer 100% geben. Und das war halt auch bei mir der Fall. Die ganze Reha-Phase musste ich 100% geben, damit ich mein Knie wieder stabil bekomme. Leider ist es zweimal passiert aber nichtsdestotrotz, so, nach dem ersten Mal war, okay, mental scheiße. Beim zweiten Mal war eine Naturkatastrophe, weil das auch bei mir sehr lief. So, beim ersten Mal habe bei den Profis trainiert, beim U21 gespielt, da habe ich mich auch verletzt. War okay, ich bin noch nicht angekommen, egal, ich trainiere hart und dann, ich war noch jünger. Und beim zweiten Mal war schon, wo ich auch sehr lang geweint habe, also Wochen, Monate lang geweint habe, wo ich sage, warum jetzt, warum zu dieser Zeit, wo alles läuft, U21 Nationalmannschaft, Europameister, also da war ja, das war ja Corona-Zeit, da war ja die EM in zwei geteilt. So, erste war ich dabei in Ungarn und zweite, wo wir halt gewonnen haben, auch so, scheiße, so, warum jetzt dieser Zeitpunkt? Aber ja, auch wieder so, war schwer zu verkraften, aber nichtsdestotrotz bringt nichts, nach hinten zu schauen. Und das würde ich auch jeden empfehlen, so, nicht nach hinten schauen, sondern das Leben geht weiter, einfach nach vorne schauen, auch wenn es sich im Moment sehr, sehr hart anfühlt, aber ja, kannst nichts ändern. So, ja. Entweder du gibst auf, aber ich bin kein Typ, der aufgibt, und aufgeben hat auch niemanden nach vorne gebracht, meiner Meinung nach, sondern ich gebe 100% und bin ein Gewinner. Und so will ich auch durch die Welt gehen und wird das, gibt es auch all meinen Mitmenschen mit, dass wir Gewinner sind und dass man fokussiert sein soll und zielstrebig sein soll, weil ein Mensch ohne Ziel bringt nichts. So, man soll zielstrebig sein, egal in welcher Hinsicht. So, vielleicht sagen andere, ich habe leicht reden, weil ich fußballisch und Fußballprofi bin. Aber ja, ich bin Fußballprofi, weil ich so ein Denken habe. So, weil ich kenne viele, die sagen, ach, ich hatte einen Kreuzbandriss und ja, deshalb bin ich nicht Profi geworden, aber ich hatte zwei Kreuzbandrisse und spiele immer noch. So. Und das ist nur Sache vom Kopf und das will ich halt jedem geben zu der Frage von Mike. Und, ja, und das macht mich halt stärker, weil ich bin zielstrebig. So, natürlich bin ich nicht perfekt, natürlich bin ich nicht der beste Fußballer, aber ich gebe 100%, vielleicht auch nicht jeden Tag 100%, weil kommt irgendwas dazu, bist sehr müde oder so, aber grundsätzlich will ich jeden Tag 100% geben. Und mit der Einstellung gehe ich rein. Und ich denke, wenn man immer 100% gibt, wird man belohnt, egal in welcher Hinsicht. Zum Glück klappt es bei mir, dass ich im Fußball belohnt werde, was auch nicht 100% garantiert ist. Aber ich weiß, auch wenn es nicht im Fußball sein würde, dann wäre das woanders. Und mit dieser Einstellung gehe ich rein.
Ganz Wir kommen noch einmal zu unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was macht Advergy als Partner aus? Advergy hat eine sehr mitarbeiterorientierte Kultur. Gemeinsam zum Mittagessen, ein gemeinsamer Dresscode-Gedanke und viel zusammen feiern. Locker unter sich sein und professionell sowie erfolgreich auf dem Spielfeld sein. Das zeichnet die Advergy-Mannschaft aus. Die Chefs sind genauso nah wie ein Trainer beim HSV. Ganz innovativ gibt es dort eine 4-Tage-Woche. Wenn ihr mehr über dieses Unternehmen erfahren wollt, ob als eigenes Unternehmen, als Arbeitnehmer oder Interesse an einer Karriere als Berater haben solltet, schaut gerne in den Shownotes vorbei. Da haben wir alle sozialen Kanäle von Advergy verlinkt. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast.
Um das nochmal so ein bisschen kurz aufzuarbeiten, weil es gehört ja auch zu deiner Geschichte dazu. Du hast die Jugendmannschaften durchlaufen, wir haben eben ganz viel darüber auch gehört. Dann ging es zu U21, dann wurde Christian Titz beim HSV Trainer und hat dich mit hochgezogen. Erstes Bundesligaspiel und dann kam das erste Mal so ein richtiger Rückschlag mit dem Kreuzbandriss. Aber den hast du, wie ich das jetzt so verstanden habe, das war für dich dann noch so, ja.
Ja, auch. Scheiß Situation. Ja. Sorry, wenn ich Scheiße sage. Ja. Auch keine schöne Situation. Aber ja, was soll man machen? Das war aber nicht so schlimm, also wie ich mich gefühlt habe, also wie das für mich war, war nicht so schlimm wie das zweite. Mhm. Weil, wie gesagt, beim zweiten war ich ja voll drin, habe fast jedes Spiel gemacht eigentlich, wenn ich gesund war, habe ich jedes Spiel gemacht, außer ein Spiel vielleicht, aber ansonsten, ja, das war halt eine blöde Situation, aber wie gesagt, ist Fußball halt, ne, bestimmt aus.
Du hast eben gesagt, das zweite Mal war dann trotzdem eine Naturkatastrophe und die Frage von Mike zielt ja auch noch ein bisschen darauf ab, gab es dann, also hast du einen sehr bewegend, würde ich fast sagen, Auszug eben vorgetragen, wie es ist, ein Gewinner zu sein, aber auch Gewinner liegen mal am Boden und was Mike sagte, gab es denn den Moment, wo du gesagt hast, ich gebe vielleicht auch auf?
Ja, schon doch, würde ich sagen, also kurz mein Kopf, boah, ist das wirklich, oder nicht mal das. Bei mir war so, ich mache die Reha, wenn ich mich noch einmal verletze, dann höre ich auf. Also nicht mal in der zweiten Verletzung, sondern in meinem Kopf habe ich mich eingeredet, wenn ich nochmal mein Knie verletze oder so, dann höre ich auf mit dem Fußball, ganz klar. So. Aber dann hatte ich halt meine Menschen, die mit mir durch dick und dünn gehen, so die gesagt haben, denk gar nicht so weit, denk gar nicht. Du lebst in hier und jetzt. So. Auch mein Bruder, meine Mutter, mein Vater, alle. Meine besten Freunde haben gesagt, denk gar nicht so weit, denk nicht an so eine Verletzung. Du lebst hier und jetzt und solange du dich bewegen kannst, wirst du alles dafür geben, um zurückzukehren. Und ja, das ist halt auch so. So, man soll nicht in Zukunft blicken, sondern Gegenwart. Und das hilft. Das hilft 100%. Und ja, das ist bei mir der Fall, dass ich mich nicht mehr mit unnötigen Sachen beschäftige, was in der Vergangenheit oder in Zukunft passiert, sondern ich bin im Hier und Jetzt und versuche 100% zu geben und Rest wird man sehen, das kannst du eh nicht beeinträchtigen und darum ist alles gut.
War das so ein ständiger Prozess denn oder gab es da einen Schlüsselmoment, wo du dieses Mindset an den Tag gelegt hast? Weil ich meine, stell es mir unglaublich schlimm vor, also hast du jetzt ein bisschen mal auch angerissen, 2,5 Jahre, 2. Kreuzbandriss. So, das zu verkraften und dann diesen Schalter umzulegen, ich ziehe die Reha jetzt durch, da gibt's ja dann auch immer wieder Rückschläge.
Ja, auf jeden Fall hatte ich ja auch. Ich hatte dann viele Faserrisse, also hier hinter Muskelfaserriss, weil bei der Kreuzbandoperation wird hier hinten die Sehne rausgenommen. Und ja, hatte auch gerade in der Reha auch ein paar Rückschläge. Aber wie gesagt, kannst halt nichts ändern, außer entweder gibst du auf oder machst weiter. Und in meinem Fall habe ich weitergemacht. So natürlich mit sehr viel Hilfe. Auch sehr viel Hilfe vom HSV, gerade in der Reha-Phase. Und ja, also, und die Option aufgeben war nicht da. Und darum habe ich einfach weitergemacht. Und Gott sei Dank habe ich auch natürlich durch den Glauben, wie ich betont habe, durch den Glauben und meinen Mitmenschen. Und ja.
Wann gab es diesen Moment, wo du gesagt hast, ich bin angekommen im Profifußball? Also wir hatten das Bundesliga-Debüt in Stuttgart unter Christian Titz. So, dann den ersten Kreuzbandriss, dann warst du Stammkraft, U21-Nationalspieler, 2. Kreuzbandriss und jetzt bist du auch wieder da. Wann war für dich so klar, okay, ich bin jetzt hier, ich bin Profifußballer?
In der Karlsruhe-Zeit, also davor gar nicht. Okay, HSV, krass. Auch nicht mal bei Tune. War so, das war nicht, wo ich gesagt habe, ich fühle mich wie ein Profi. So, sondern so Rückrunde Karlsruhe-Zeit. Da war ich auch sogar noch verletzt, aber da habe ich gesagt, okay, ich habe meine Einstellung zu Fußball geändert. Warum? Weil ich gesagt habe, der Fußball ist nicht alles. So, das hat, da habe ich erst erkannt, okay, so, der Fußball ist nicht alles. Wenn es nicht der Fußball sein soll, dann ist es nicht der Fußball. So, das hat mir halt die Lockerheit gegeben, zu sagen, okay, dann mach einfach das, worauf du Bock hast. Du spielst jetzt gerade Fußball, genieß die Zeit, gib alles und wenn es nicht klappt, klappt nicht. Aber das war so, so erste Moment, wo ich das einfach genossen habe, wo ich gesagt habe, ach, so egal, ob 50, 60.000 da sind, mach einfach dein Ding, hab Spaß, so, mach deine Familie stolz und Rest kommt. Davor war, ja, ich muss irgendwie performen, ich muss den Leuten gefallen, ich muss das, das, das. Und ja, das war so, wie gesagt, wo ich mich ständig Druck gemacht habe, wo ich sage, oh Mann, mit meiner Position bin ich gar nicht so 100% so zufrieden. Das ist nicht das, so was ich eigentlich will. Ich sehe mich gar nicht da, weil die anderen Profifußballer, die spielen einfach so. Wie schaffen die das? Das einfach so. Und dann irgendwann hat es mir in meinem Kopf Klick gemacht. Genieß einfach so. Du kannst es nicht jedem recht machen. Du kannst, jeder hat eine andere Meinung. So, und gerade wie es im Fußball ist, so, ich will jetzt gegen niemand angreifen. So, natürlich, als Fan ist es, sitzt du da und wenn du halt schlecht spielst, ach, wie schlecht ist der Spieler, so, das ist ja so, so. Mhm. Und dann, wenn du dann zwei gute Spiele spielst, er ist mein Lieblingsspieler, so, weißt du, du kannst es niemandem recht machen, so, Fußball, es geht schnell, mal bist du der Held, mal bist du der Loser aller Loser und darum kannst du, solltest du dir auch gar nicht Kopf machen. Das Einzige, was du halt beeinträchtigen kannst, ist 100% zu geben und dein Bestes zu geben und wenn es nicht geklappt hat, hat es nicht geklappt, wir sind nur Menschen, wir sind nicht perfekt. Und ja, seitdem ich diese Einstellung habe, so gehe ich viel gelassener hier durch Fußball. Und ja, wie gesagt, so was wichtig ist, was ich auch jedem mitgeben würde, ist, wenn man sich nicht wohlfühlt oder wenn du sagst, oder wenn du irgendwann zum Training gehst und sagst, ach, ich habe keinen Bock mehr, ich will das nicht und das wochenlang so geht, dann soll man einfach was anderes machen. So, weil es gibt Wichtigeres, außer das ganze Geld und all das, was man hat. So Hauptsache dir und deinen Ängsten geht's gut. Und du machst das, worauf du Bock hast. Und der Rest, ja, der kommt halt.
War das in der Reha mal irgendwann so?
Dass ich sage, ich habe keinen Bock?
Ja.
Ja, aber nicht wochenlang. Nicht so wochenlang. Vielleicht zwei Tage. Ach, ich habe keinen Bock, Mann. Aber ja, dann ging es wieder. Und dann kam ich mit guter Laune Musik. Ja. Und so, weißt du? So, das ist ja auch eine Sache, so, wo man wirklich überlegen muss. Ne? Das ist ja auch, ja. Ist ja auch alles kein Spiel. So, das ist schon so, wenn man das wochenlang, monatelang mitschleppt. Ich habe keinen Bock. Dann denke ich, bist du falsch.
Ja. Wir haben einen, mit dem du viel Zeit in der Zeit dann auch verbracht hast und der genau das, was du jetzt beschrieben hast, natürlich auch selber miterlebt hat.
Stefan Junge, Sebastian hier. Ich hörte, du bist Gast in einer Podcast-Sendung und ich wollte die Gelegenheit nicht verpassen, dir über diesem Wege meine Grüße auszurichten. Wir mussten ja nun in den letzten Jahren leider relativ häufig miteinander arbeiten, aber du weißt, und das habe ich dir auch schon häufiger so mal gesagt, dass ich immer extrem stolz war, wie du die Dinge angegangen bist und mit welchem Ehrgeiz du auch immer wieder zurückgekommen bist und dich da wieder in die Mannschaft gekämpft hast. Das ist wirklich großartig und erwähnenswert. Nichtsdestotrotz fällt mir da eine Sache ein, von der ich glaube, dass es die Zuhörer sicherlich interessiert. In meinen gesamten Jahren gab es tatsächlich im Laufe des Reha-Trainings auch nur einmal eine Situation, in der es zu einer Rudelbildung kam zwischen zwei Reha-Spielern. Vielleicht könntest du uns da etwas aufklären. Das finde ich ganz schön. Liebe Grüße.
Ja, Sebastian Kaffe, kenne ich sehr, sehr lange jetzt. Sehr oft mit ihnen leider Reha gehabt, aber nichtsdestotrotz sehr viel gelernt, auch von ihm als Person oder als Reha-Trainer, sagen wir mal. Sehr viel geholfen, super Mensch. So, das ist ja auch wichtig, wenn du mit jemandem so Reha, gerade in der schweren Phase, so wo du sowieso schon mental ein bisschen kaputt bist und so, dass du eine Person hast, die positiv ist, die angenehm ist, nicht so nervig. Und Sebastian hat ein Top-Gefühl, so wie er mit den Reha-Spielern umgeht. Und das ist für mich wichtiger als das Training selber. Und natürlich auch Top-Training, alles und die Mischung macht's aus und ja, passt einfach zwischen uns. Natürlich gab's auch ein paar Mal Top, weil ich Sachen nicht eingesehen habe, die er gesagt hat, so Thema Ernährung oder sowas oder ja, kommst du hier mit 1-2 Kilo zu viel, straff dich mal jetzt und so. Hm. Ja, aber trotzdem, wenn ich Hunger habe, esse ich. Ja, alles gab's, ne, so. Aber nichtsdestotrotz, bei Sebastian sehe ich richtig, dass er einfach nur das Beste für mich will. So. Und ja, und darum bin ich ihm auch für immer dankbar, so gerade, weil er in der schweren Phase sehr oft, also die ganze Zeit mit mir war und auch oft auf mich eingeredet hat. Komm, Junge, du hast so viel Qualität, du bist so athletisch, aus dir kann man was raus und haben auch hart gearbeitet. Und ja, arbeite immer noch mit ihnen, auch wenn ich fit bin, so, weil ich weiß, wie gut sein Training ist und wie sehr er mir hilft. Und darum bin ich Sebastian auch für immer dankbar und er weiß das auch. Und er mag es nicht, wenn man ihn so lobt, so. Oder wenn man sagt, ja, Sebastian, aber nein, ich sag nur die Wahrheit. Also, wenn er schlecht wäre, würde ich das auch sagen. Ja. Spaß. Nein, aber ja, wie gesagt, Sebastian, sehr dankbar und sehr guter Athletiktrainer, Reha-Trainer und ja. Habe ihn auch sehr viel zu verdanken. Und ja, zu der Geschichte so, Reha, wie kann man sich Reha-Training, Aufbautraining streiten? So, ja. So, es war eine Aktion, also mit Fero, Heuer Fernandes, ist ja auch, wer ihn kennt, weiß, der Mann, auch sehr zielstrebig, will immer gewinnen, egal was, sogar beim Tisch, egal was du mit Fero machst, er will immer die Nummer 1 sein. Und ja, ist sehr wichtig auch für uns in der Mannschaft, so einen zu haben. Auch gibt nur Ruhe, redet sehr viel, immer erzählen auf dem Platz, aber ich brauche ihn, ich brauche ihn, weil ich bin so ein bisschen, gibt es ein paar Einheiten oder auch Spiele, wo ich Schlaftablette ein bisschen bin, so natürlich, am Mann bin ich immer da, aber so taktische Sachen, so mit rausschieben und so sagt er, komm Stefan, raus jetzt, ja, manchmal war auch so, boah, so, mein Gott, Junge, sei doch mal leise jetzt. Mhm. Aber ist sehr, sehr wichtig. Ich mag ihn auch. So ist inzwischen auch mein Freund. Also wirklich, verstehen uns super in der Kabine, lachen viel. Und bin ihm auch, Fero, auch sehr dankbar. So, weil er halt immer, so einen braucht man in der Mannschaft. Man braucht mal so ein paar Spieler, nicht jeder. Es kann nicht jeder wie Fero sein, weil dann funktioniert das hier alles nicht. Aber so, du brauchst ein paar Spieler und Fero darf reden, weil er das halt auch immer am Wochenende, also so bin ich der Meinung, wenn du am Wochenende mal so ablieferst wie Heuer Fernandes, denn darfst du schon reden und auch gerade mit seinem Alter, weil wir eine sehr junge Mannschaft sind und er ist schon einer der Älteren. So nimmt man auch sehr, also ich versuche es immer anzunehmen, natürlich bin ich auch ab und zu meinungsverschieden, versuche ich immer alles anzunehmen, was er mir sagt, weil ich weiß, er will immer gewinnen und er will, dass wir als Team performen. Darum nehme ich immer alles an. Ja, zu der Geschichte zu Fero, das war so ein kleines Spiel, so ich weiß nicht, zu dritt haben wir das, da war noch einer dabei, ich weiß nicht. Und Fero will halt immer gewinnen und bei ihm war so, habe ich Auge zugedrückt mit dem 10 und das war so, wenn, sag mal, ich weiß was auch nicht mehr, bei 20 Kontakten muss man Doppelrunde oder sowas laufen und die Reha ist ja anstrengend, wir machen schon genug Läufe und Fero hat dann, sag mal, hat zum Beispiel auch so 20 Kontakte oder so gehabt, aber ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, ach, kein Bock zu laufen oder dass Fero läuft so. Und Fero so einer, er will gewinnen. Und hat er so, sagen wir, hab ich zum Beispiel 20 Kontakte, ja, Stefan muss jetzt laufen und das ist halt voll irgendwie sowas was. Voll durchgedreht, hat Junge, was laberst du immer? So, chill doch jetzt mal. So, wir sind hier. So, Reha ist anstrengend, warum willst du mich jetzt da laufen sehen? So, ja, du hast verloren. Da war so, und danach war so wieder eine Aktion, wieder einfach. Und dann bin ich irgendwann ausgerastet und Fero auch ausgerastet, waren wir Kopf an Kopf. Junge, hey, pass auf und so. Aber haben wir uns, lachen wir noch ab und zu drüber. Ja, es war so. Und ja, ist das so, weißt du? Weil ich wollte, Fero ist halt, er will alles gewinnen und, weißt du? Aber ja, wie gesagt, solche Typen braucht man, ist auch wichtig, auch fürs Training, auch wenn das Training mal schlecht ist, sagt er, Männer, kommt ihr, es ist nix und so. Und solche braucht man einfach, weißt du, weil man soll sich nie zufrieden geben. Auch gerade, wenn man gewinnt, so dass man dann denkt, okay, wir kommen jetzt die nächste Woche und machen ein bisschen Dichi-Dachi, wie ich das immer nenne. Das funktioniert so nicht im Profifußball, weil jede Trainingseinheit, jede Woche ist sehr wichtig. Natürlich kann man nicht immer gut trainieren, aber dass man trotzdem halt eine gute Einstellung hat zum Training und ja. Und ja, das war so die Geschichte über diesen kleinen Beef da. Aber ach, ist so, was auch bei mir ist auch so, was auf Trainingsplatz passiert bleibt, auf dem Trainingsplatz, danach ist alles gut.
Ja. So, und war nicht mehr lang in deiner
Hand. Nein.
Wie siehst du denn deine Stellung in der Mannschaft eigentlich so? Also du bist ja jetzt auch mit 25 jetzt auch mehr, nicht mehr ganz jung, aber klar, zu Nummer 1 Keeper, der noch ein bisschen älter ist und noch mehr Erfahrung hat und schaut man natürlich auf. Wie ordnest du dich selber ein?
Ja, also das ist ja so eine Sache, mir ist das sehr wichtig, dass Menschen, die was liefern oder ja, die Leistung auf den Platz bringen, dürfen reden. Wenn du keine Leistung auf den Platz bringst, dann rede nicht. So, da bin ich auch immer, da war ich immer so. Und darum, so, ich bin halt nicht der beste Techniker oder sowas, performe auch nicht, indem ich Spiele ausfummel. Bei mir ist ganz klar, ich versuche voranzugehen, indem ich mein Zweikampfduell und sowas gewinne, damit ich halt auch respektiert werde. Das war immer schon, wo ich 12, 13 war, war das mein Fall. War das so eine Sache, die mir wichtig war, weil ich will respektiert werden. Und da, um respektiert zu werden, musst du Leistung bringen, ganz einfach. Und das ist jetzt auch so der Fall, so selbst wo ich nicht gespielt habe lange, habe ich gesagt, geil, so, ich will respektiert werden in der Mannschaft und darum muss ich liefern. Sei es im Training, ich muss gut sein. Natürlich mache ich viele Fehler auch mit dem Ball oder so, aber trotzdem muss ich dann eine gute Einstellung haben, immer zum Training zu gehen und mich zu verbessern. Und ja, und das ist halt so. Und darum denke ich, dass die Mannschaft mich schon sehr respektiert, weil die wissen, auf mich ist Verlass. Vielleicht mache ich mal einen Fehler, aber ich werde mich immer reinhauen. Mhm. Fehler gehören dazu. Und ich werde mich immer reinhauen und bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und wenn ich was sage, dann wird schon zugehört. Und natürlich auch mit Führer. Also wenn ich Führer auch was sage, hört er zu. Das ist ja mal was. So, es gibt vielleicht bei anderen Vereinen oder egal was, ich will gegen niemanden schießen oder wenn du nicht lieferst, dann denkt sich der andere Spieler, was labert der hier eigentlich so? Mhm. Spielt wie Müll, trainiert Müll und will er mir was erzählen, so mach es erstmal besser. Und das ist mir halt sehr wichtig. Ich will niemals jemanden hingehen und mit ihm reden, wenn es bei mir nicht läuft oder wenn ich selber mit der Eigenschaft oder mit der Einstellung komme, ach, heute, ich trainiere mal auf 40%, was willst du mir denn erzählen? Und darum denke ich, ja, respektiert mich die Mannschaft schon oder egal wo ich war, haben die mich immer respektiert, weil ich halt immer 100% gebe und das ist halt das Wichtigste. Das
wollte ich gerade fragen, war das schon immer so oder jetzt auch nochmal vermehrt mit noch mehr Mentalität zeigen, mit auch Bestätigung, Zweikampfwerte, Einstellung, aber das war schon immer so.
Ich gucke nie auf meinen Zweikampf, ich gucke sowas nicht, so wie gut ich war oder auf Noten oder so, das ist mir scheißegal. Sorry, das ist mir egal. Das ist mir egal. Ich gucke nie, auch nicht, wie viele Zweikämpfe. Natürlich erzählt mir ja doch so und so. Aber das geht mich. Ich weiß ja, so ob mein Stürmer eine Chance hatte oder ob ich ihn gut im Griff hatte. So, das reicht mir. Ich brauche keine Statistik. So, wenn ich sehe, ich habe meinen Stürmer gut im Griff, wir haben 0 gewonnen, so ist mir egal, ob da steht so und so 4%. So, weil wir haben gewonnen 0, ich hatte meinen Stürmer im Griff. Da braucht mir niemanden mit Zweikampfwerten oder sowas zu kommen. Und das ist schon immer bei mir so, auch mit Noten gucke ich nicht, weil das bringt dich aus dem Konzept, weil viele sind so, die gucken, okay, die hatten eine 4 oder 5, dann denken die, ach Mann, und so, aber nächste Woche hast du wieder die Gelegenheit, es besser zu machen, weißt du, so abhaken, geht weiter und darum gucke ich nicht auf Noten oder auf Statistiken oder so. Ja, ich gebe einfach mein Bestes. Und
hast du das früher gemacht, am Anfang, wenn du jetzt so auch an deine ersten Spiele? Ja, auch nicht
so,
oder?
ein bisschen mehr, aber jetzt so mit der Zeit, so denke ich mir, ach, bringt doch nichts, weißt du? So das Einzige, was zählt, ist Gewinn. So, natürlich, hier wollen wir auch attraktiven Fußball spielen. Und ja, versuchen das Beste, aber mir ist egal, also bei mir ist höchste Priorität, dass ich gewinne. Ist mir egal wie. Wenn wir schön spielen und wir gewinnen nicht, ist auch alles umsonst. Und darum, so wenn wir ein bisschen schlechter spielen und wir gewinnen 4-0, bin ich zufrieden, gehe nach Hause und lach. Aber wenn wir verlieren oder unentschieden spielen, ist das nicht gut. Und darum, also habe ich diese Eigenschaft bei mir. So.
Du hast vorhin gesagt, dass die Leihe beim KSC ein ganz wichtiger Teil in deiner Profilaufbahn ist, dass du da das Gefühl hattest, ich bin jetzt richtig Profifußballer. Jetzt bist du seit dieser Saison auch wieder hier bei deinem Stammverein, 12. Jahr bereits, und hast dich hier auch durchgesetzt. Hast genau das, wovon du eben gesprochen hast, auf den Platz gezeigt, Leistung gebracht, voller Respekt, Publikumsliebling ohnehin, aber auch durchgesetzt. Was bedeutet dir das, wenn du jetzt mal auf die aktuelle Saison blickst, dass du hier wiedergekehrt bist und dann auch deinen Platz gefunden hast?
Ja, erstmal ist das so, also ich mag das eigentlich nicht so, weil die Saison läuft noch. So, ich will jetzt nicht darüber reden, ja, ich bin jetzt das, ich habe mich durchgesetzt, wir haben uns noch nicht durchgesetzt. So, wir haben Ziele. Wenn wir nach der Saison da sitzen und wir haben unsere Ziele alle erreicht, die Ziele werde ich hier nicht erwähnen, die Ziele haben wir alle erreicht und man redet dann mit dir und hast dich durchgesetzt, oder? Dann kann ich darüber reden und bin auch, freue ich mich auch. Jetzt ist so, ich spiele Fußball, so natürlich, was ich gesagt habe, jeder, der in der Mannschaft ist, wird gebraucht, früher oder später. So, einer, der immer 100% gibt, wird gebraucht, früher oder später. Und mit dieser Eigenschaft, also mit diesem Ziel bin ich auch hingekommen. So, ich will spielen, ich gebe 100%. Wenn ich gebraucht werde, werde ich gebraucht. Wenn nicht, dann werde ich trotzdem weiterhin 100% geben, im Training oder nicht. Und irgendwann wird es belohnt. So, und mit dieser Einstellung bin ich gekommen im Sommer. So zu sagen, weil ich habe auch so leider, was ich, eigentlich wollte ich das nicht, aber irgendwie habe ich auch immer was mitbekommen, so passt der zum Spielstil oder was das da ist, so. Und ja, natürlich, nicht ich habe die Zeit, aber so kamen andere zu mir und wechselst du, denn du passt ja nicht, oder wir haben mitbekommen, du passt nicht mit dem Trainer. Ich habe auch gesagt, ach, so, ich werde da hingehen, werde mein Bestes geben, wenn die mich nicht haben wollen, 100%, dann reicht es anscheinend nicht für den HSV, dann sollen die mir signalisieren, so, dass es hier nicht weitergeht. Und dann, ja, muss man gucken, was man macht. Aber das war nicht der Fall, weil auch Jonas gerade wusste, okay, der Junge gibt immer 100%. Natürlich hat er Defizite, aber er gibt 100%. Und ja, was. Und dann habe ich mich halt dementsprechend weiterentwickelt, weil ich bin noch jung und habe noch viel. Hoffentlich spiele ich noch lange Fußball und kann ich alles mitnehmen. Weißt du, und wenn es dann nicht reicht, dann reicht es halt nicht. Aber mehr als 100% geben und halt alles versuchen aufzusaugen, ja, kann ich auch nicht mehr machen. Und wie gesagt, jetzt spiele ich, aber ich beschäftige mich auch nicht damit, ob ich mich jetzt durchgesetzt habe oder nicht. Ich spiele, ich kann der Mannschaft helfen, nicht nur im Training, sondern auch bei den Spielen, und das ist halt das Wichtigste. Und jetzt, ob ich nächste Woche spiele oder nicht, ist mir egal. So, wir spielen jetzt, 100% gebe ich, und der Trainer wird dann aufstellen, was die passende Mannschaft ist. Und darum mache ich es auch nicht zu lesen, wenn die sagen, Stefan, Innenverteidiger Nummer 1, 2, 3, 4, ist mir egal. Also, wir sind alle im Kader, jeder hat die Chance zu spielen, und mehr als 100% geben kannst du nicht. Fertig aus.
Sehr klarer Blick also, und noch nicht bereit, da ein Zwischenfazit oder Fazit zu ziehen. Nichtsdestotrotz, das ist ja hier schon auch dein Club. Du bist zurückgekehrt und kennst die Mannschaft. Wie fühlt es sich denn an gerade? So, wie würdest du den Status quo beschreiben? Man hat ja auch das Gefühl, nicht nur das, was auf dem Platz passiert, sondern auch noch abseits davon. Trainingslager war auch wieder ein gutes Beispiel dafür. Auch selbst schon das Sommertrainingslager, als du wieder da warst. So, du gehörst einfach dazu, so, du bringst diese Positivität rein, die alle so gut finden auch. Wie nimmst du da die Mannschaft wahr? Ist das besonders?
Ja, also in erster Linie ist bei mir so, natürlich, Fußball bedeutet mir alles, also habe ich viel zu verdanken, aber ich denke, so, ich komme mit der Lockerheit, dass ich sage, okay, Jungs, so bei allem Druck und so, was wir haben, es gibt auch ein Leben neben dem Fußball, so, und darum mache ich mir eigentlich nicht so viel Kopf, um was sagt der, was macht der oder was denken die, weißt du, so, und ich denke, da gucken schon Spieler auf mich und denken, okay, guck den Jungen mal an, ist immer positiv, ja, er macht sich keinen Kopf, so, es gibt ja wirklich auch keinen Stress. So, verlieren, okay, munter putzen, weitermachen, nächste Woche geht's weiter. Und ich denke schon, dass es gut ankommt, so wie ich bin als Person. So, das muss ich aber auch erstmal lernen. Aber ja, das kommt schon gut an, und das versuche ich halt auch anderen, meinen Mitspielern weiterzugeben, zu sagen, hey, so Fußball, bei allem Respekt, wir geben alle unser Bestes. Ich denke, keiner macht extra einen Fehler. So, aber es geht weiter, munter putzen, positiv bleiben. Denn es werden wieder bessere Zeiten kommen. So, natürlich fühlt sich das immer im Moment scheiße an. Ich bin scheiße. Ja, nicht gut an, wenn man verliert oder wenn es eine schlechte Phase ist. Aber so, wenn du hart trainierst, wird es bessere. Wichtig ist halt, sich nicht einfach so, weißt du, aufzugeben und zu sagen, ach, ich bin so schlecht, ach, alles kacke. Nein, es geht weiter, hart trainieren, und dann wird man am Ende belohnt. Und ja, mit dieser Einstellung soll man reingehen.
Am Ende ist es dann wahrscheinlich die Mischung zwischen genau den 100% geben Mentalität, aber trotzdem sagen.
Ja, nicht alles so, überpacen, ne?
Ja. Und also, ja, guter Mix, der natürlich viel freisetzen kann dann auch, ne?
Ja.
Sehr gut. Du kommst sehr gut in der Mannschaft an, das haben wir gehört, und teils auch viel mit denen, und wir wollen jetzt auch mal einen aus der Mannschaft hören, der hat nämlich auch noch eine Frage.
Moin, Stivo. Liebe Grüße, ich habe gehört, du bist beim Podcast vom HSV. Ich hätte mal eine Frage an dich. Wie ist es eigentlich für dich? Weil du verlierst ja ständig beim Wizard-Kartenspiel.
Ja.
Musst ständig blechen. Wie gehst du damit um, dass du trotz ständigen Verlierens immer weitermachst? Und hast du überhaupt noch Spaß daran? Danke.
Ja. Robert Latzel, wer ihn nicht an der Stimme erkannt hat.
Was labert er? Ich verliere nicht immer. Was labert er? Nein. Also, ich gewinne nicht immer. Das spielen ja mehrere.
Ja.
So, ich spiele ja mehrere mit. Wir sind meistens sechs. Andras, Ludo, Mefo, das so. Elijah, Bobby und ich. So, das ist meistens die Truppe, die mal Wizard spielt. Und ja, da habe ich also andere Kandidaten halt, die mal mehr blechen als ich, ne? Ja. Ich blech auch schon ab und zu. Und die gibt's andere, so, die schlechter sind auf jeden Fall als ich. Aber ja, Bobby gewinnt, darum hat er auch eine große Klappe. Das sind auch seine Karten, wer weiß, so vielleicht. Okay. Und er übt schon immer zu Hause und so. Aber nein, ja, also natürlich, verlieren ist nicht schön. Aber ich würde nicht sagen, dass ich immer der bin, der immer verliert. Und so. Nee, auf jeden Fall nicht. Ich bin so in der Mitte, so solide. So, ich stehe auch oft auf Null, so sagen wir so. Und ja, ja, was ist das denn? Okay.
Bist du ein Typ Kartenspieler, Gesellschaftsspieler?
Nein, eigentlich nicht, aber Wizard, Wizard ist schon so ein Ding. So. Ich kann auch einen Wizard, glaube ich. Pokémon okay. kann ich nicht. So.
Aber Wizard, wer es nicht kennt, muss man voraussagen, wie viel genau, Stiche genau, man bekommt. Genau, und genau, es gibt, ja. Aber also es ist nicht ein normales Kartenspiel.
Nein, das ist schon ein bisschen tricky. So, aber bringt Spaß. Ja. Ist auch nicht so schwer. Also, wenn ich das erkläre, denkt man, oh, Computer, aber wenn man denn eine Runde spielt, ist das eigentlich. Ja, also bringt auf jeden Fall Spaß. Und gerade mit der Truppe.
Genau, die Truppe nochmal, wann und wie wird mit der gezockt? Das sind immer die 6, müssen immer alle da sein und auf.
Ja, es geht auch zu, ich spiele aufs 5 manchmal so. Mhm. Aber so meistens so abends so, wenn wir ankommen, zum Beispiel Auswärtsspiel oder auch Trainingslager oder sowas. Aber meistens Auswärtsspielen, wenn wir dann im Hotel da sind, dann setzen wir uns so 1,5 Stunden zusammen, spielen eine Partie und dann geht jeder.
Für was kannst du dich sonst noch begeistern, wenn man sich auch abseits vom Fußball irgendwie mit Sachen beschäftigt? Also gibt's noch weitere Hobbys, weil du sagtest, nee, eigentlich spiele ich nicht so, wie ja, der Spieler.
PlayStation, also, ja. Ich zock viel. Ich zock viel, also unternehme auch was mit Freunden. So, aber eigentlich viel zocken und Serien schauen und entspannen. Bücher habe ich auch schon seit so, schon Karlsruhe-Zeit habe ich angefangen, Bücher zu lesen. Ist okay. Ist okay, aber da begeistert mich schon PlayStation und sowas mehr. Und Serien schauen.
Was schaust du so oder liest du?
Gerade so Glaubenssache lies ich. Mhm. Auch viel mit Mentalen geht. Das lies ich gerade und schauen ist halt doch viel so Krimi und so. Ne? So, so ach, Vogelrede Sachen schaue ich wirklich. Also das
sage ich nicht. Da muss Action sein.
Ja, Action. Ab 18 so. Okay. Ja, Action. Und ja, sowas halt.
Okay. Auch mal, du hast eben erwähnt, einer aus eurer Kartengang, der hat auch noch eine weitere Frage.
Hi Stevo, hier ist Elijah. Ich habe mal ein paar Fragen an dich. Und zwar, wie ist es eigentlich für dich, dass dein Zimmernachbar nicht schlafen kann nachts, wenn wir irgendwie auf Auswärtsfahrten sind oder so? Und die zweite Frage ist, warum hast du eigentlich am Dienstag bei der Autogrammstunde die ganzen Kinder geärgert? Das würde ich mal gerne interessieren. Liebe Grüße, ciao.
Ja, Elijah, ich weiß, was viele nicht wissen, ist richtig Familie eigentlich, weil seine Mutter und meine Mutter auch mit beste Freundin sind, kommen auch aus dem gleichen Dorf in Ghana, also kennen sich schon. Also ich kenne Elijah sehr, sehr lange, richtig Familienmitglied. Und ja, darum, mein Kleiner, wie ich immer sage, auch wenn er sich manchmal sogar erwachsener verhält als ich, weil er sehr, sehr reif ist für sein Alter. So, sehr, sehr guter Junge, sehr gut erzogen. Und ja, Zimmerpartner. Weil ich weiß, er gibt Ruhe, ist fokussiert, nervt mich nicht. So, ich bin ein bisschen der aus der Reihe tanzt. Und ja, abends so, entweder ich telefoniere viel. FaceTime oder ich schnarche, sagt er zu laut. Ich bin auch einmal aufgewacht und hatte AirPods so, mein Herr, hör auf mit sowas, mach sowas nicht. Dann sagt er, ja, ich kann nicht schlafen, wenn du die ganze Zeit schnarchst. Und so. Aber er ist auch nicht ein, so manchmal schlägt er mich abends, so, ist mir aufgefallen, mein Herr, hast du mich geschlagen? Ja, Mann, du warst nur am Schnarchen, aber ja, mach doch, ist auch trotzdem, bleibt noch trotzdem, trotz Schnarchen an meiner Seite, da merkt man, wie loyal er zu mir ist. So, weil, ja, ich passe auch auf ihn auf, so, gib ihm ein paar Tipps, so. Versuche ihn halt ein bisschen. Aber schon, wenn was nicht so gut ist, sage ich ihm auch, hey, so, achte mal auf das. Und ja, ich denke, er respektiert mich sehr und ja, hört schon gut auf mich zu. Nimmt man so, ne?
Ja.
Ja, hört schon gut auf mich. Und ja, ist sehr gut, bringt auch Spaß. Guter, sehr guter Spieler und sehr talentiert, was ich auch immer sage. So, sage ich ihm auch immer so, weil er ist tausendmal talentierter als ich. Auch gerade, wo ich so auch von der Reife und alles so, so einen klaren Kopf und ich denke, wenn er so weitermacht, wird er seinen Weg schon gehen. Und ja, freut mich, dass er das so macht.
Ja. Wie findet er das, dass du ihn kleiner nennst?
Ja, er lacht schon. Ich mache das schon auf witzige Art und Weise. So was. Ja, also wie gesagt, sehr reif und da war ich schon.
Und nochmal die zweiten Teil seiner Frage, die kleinen Kids bei der Autogrammstunde diese Woche, hast du einfach ein bisschen geflaxt?
Ja,
ein bisschen,
ja. Wir saßen da 2,5 Stunden, ne? Ich kann nicht 2,5 Stunden da stumpf rumsitzen und nur, hab schon ein bisschen die Kinder geärgert. Ja. War ein Kind da mit Magnetohrringe. So.
Okay.
Und gefragt, sind das richtige Ohrringe oder Magnet? Er hat zu mir, das sind richtige, so Ohrloch. Ja, aber es ist Magnet, und so haben wir diskutiert, und war Magnet, jeder hat gesehen, weil sowas halt so ein bisschen, ja, aber witzig, nein, Kinder sind ehrlich, da kommen auch Kinder manchmal und sagen, ja, was war da los, oder sagen, die meisten waren halt sehr zufrieden mit mir, aber natürlich, weil ich wie Kinder sind, sagt er, ja, aber warum hast du denn den Pass, und dann sag ich auch, ja, willst du mal spielen, ja. So weißt du, so, aber nur auf Flachs, so weißt du, weil Kinder ist sehr, sehr gut, so, und darum mag ich es, Zeit mit Kindern zu verbringen, so, weil, die einfach sehr ehrlich sind und witzig sind und ja, sehr gut. Bringt Spaß, was sie machen. Ne? Und darum, alles gut. Darum habe ich ein bisschen geflaxt. Spaß gemacht auf jeden Fall.
Wie besonders fühlen sich diese Momente an, wenn jemand Autogramme von dir möchte? Also da sind ja auch viele Hamburger Jungs dabei.
Ja, sehr, sehr schön. Und gerade, was sie auch gesagt haben, so, dass sie sehr zufrieden sind mit mir. So, das macht einen schon, okay, cool. So, schon cool, so. Kleinen Kinder glücklich zu machen oder auch allgemein Fans glücklich zu machen mit dem, was du machst. Mhm. So, denn ist das ja nicht alles so falsch, nee. Was man macht. So, ne? Und doch, ist schon cool, so ein Autogramm schon.
Ja. Aber ich stelle mir es so besonders vor, gerade in seiner Stadt, dann auf einmal sitzt man da, ist natürlich, denkst du dann an die Zeit auf dem Bolzplatz und Hamburg Anfänger?
Ja, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall. Ist schon cool, so, ne? Wenn man nach Hamburg geht. So, oder auch Personen, so die man, wenn man irgendwo im Restaurant sitzt und Personen, die du von früher noch kennst, vor deiner Profizeit. Ja. Ah, Stefan, wir freuen uns, wir sehen dich immer im Fernsehen. Dies, das. Ja, okay, cool. Mhm. So, weißt du, so.
Gut, aber da kommt wieder das durch. Es gibt viele Schulterklopfer natürlich.
Ja, natürlich, weißt du, aber so. Danke.
Ja.
Weißt du, Dankeschön. Und ja, ist cool halt, dass so viele deinen Weg mitverfolgen und sowas. Und ja, dann, wie gesagt, ist das ja nicht alles falsch, was man macht.
Nee, ist vor allen Dingen besonders auch nochmal in seiner Stadt, wenn man halt vieles auch kennt und viele Leute und viele Sichtweisen aus verschiedenen Jahren dann auch das auch hat er wahrscheinlich.
Genau.
Sehr gut. Ja, haben wir auch eine schöne Brücke geschlagen zum Anfang wieder. Hamburg, deine Heimat und auch deine fußballerische Heimat.
Genau.
Wir haben viel über dich erfahren. Vielen Dank dafür, für die Zeit, hier so offen auch über die Sachen zu sprechen.
Danke. Danke, dass ich kommen durfte.
Ja.
Und ja, hat Spaß gemacht.
Sehr gern. Danke für die Einblicke. Sehr schöne Reise gewesen, einmal durch deine Karriere hindurch. Und ich glaube, wir haben viel über Stivo auch erfahren.
Das glaube ich auch. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir nochmal für die Zeit. Und bis dahin, bis zum nächsten Podcast. Ihr wisst es. Nur der HSV.
Nur der HSV.
Pur, der HSV. Der HSV-Podcast.